Diese Folge Kino Plus wird dir präsentiert von FIO und dem FIO Premium Abo für Audio Blockbuster und Dokus. FIO ist nämlich nicht irgendein Wald- und Wiesen-Audio-Anbieter, sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen, die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True-Crime-Blockbuster Lynn ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem FIO Premium-Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt's jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die FIO-App herunter und gib den Code ROCKETBEANS ein. Dann bekommst du das FIO Premium-Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lynn ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus.
Wir sind zurück mit doppelter Frauenpower, mit unserem Mann in Hollywood, mit jeder Menge Filme und den Schiffers-Gewinnern. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Grammatiklehrgang namens Kino Plus. Wir sind uns gerade nicht ganz einig. Mit wir meine ich meine geschätzten Kolleginnen Feline und Antje, die heute zu Gast sind, ob es heißt mit jeder Menge Filme oder mit jeder Menge Filmen.
Ja, ich sag das zweite.
Filmen, ja.
Filmen, mit jeder Menge Filmen.
Mit jeder Menge Filmen.
Das klingt für mich nicht richtig.
Mit einer Menge an Filmen.
Aber je länger man das sagt, desto unsicherer wird man auch.
Jede Menge Filmen,
finde ich.
Mit jeder Menge Filmen.
Mit echt viel krassem Scheiß.
Hm. Nee. Aber der Film, die Filme.
Ja, mit jeder Menge Filmen.
Mehrere Filme laufen heute im Kino.
Ja, das ist korrekt.
Das ist richtig, ja.
Mit einer großen Menge
an Filmen. Läuft heute im Kino.
Mit einer großen Menge an Filmen.
An Filmen, ja.
An. Das ist aber dann...
Mit jeder Menge an Filmen. Einer großen Filmmenge.
Lässt du da nicht das an einfach mit?
Können wir einfach eine Zahl sagen?
Mit vielen Filmen.
Gut, bevor wir uns jetzt hier zu sehr in Deutsch-LK verfangen und vor allem ein sehr erbärmliches Bild für Deutsch-LK abgeben. Ich weiß nicht, hattest du
was? Nee, Gott sei Dank nicht.
Du?
Ja.
Ja, ich auch.
Möchtest du wissen, wie viele Punkte ich in meiner Abiturprüfung hatte?
Ja, komm, sag, ich weiß es
15.
Nicht mehr.
15.
Was?
Ich hatte 15 Punkte in meiner Abiturprüfung. Ich habe die bis heute, man hat ja das Recht, nochmal an seine alte Schule zu gehen und dann da reinzugucken in die Unterlagen, weil mich echt interessieren würde, wie ich das geschafft habe. Aber es war so Interpretation und so. Und da kann man ja letzten Endes schreiben, was man will. Das konnte
ich nicht. Naja, aber es muss ja, ja gut, aber.
Nein, aber.
Das hättest du jetzt nicht sagen.
Nein, ich weiß. Aber es war halt etwas, was sehr viel kreativen Spielraum einfach lässt.
Ja, klar.
Und
ich war auch überrascht. Ich habe nämlich irgendwie meine Note in Deutsch LK, die ich in der letztendlichen Abschlussarbeit geschrieben habe, die habe ich irgendwie nie mitbekommen. Die ist mir runtergegangen, weil im Endeffekt zählte nur das Ergebnis unterm Strich.
Ja,
das und das war eh scheiße. Also dementsprechend habe ich mich auch gar nicht dafür interessiert, was ich in Deutsch LK gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich in Deutsch LK wohl eine Punktzahl erreicht, die ich habe 12 Punkte erreicht. Das waren 3 Punkte mehr über meinem Durchschnitt.
Ja, okay.
Was cool. Ich halt, womit ich leben konnte, so, aber was mich halt selbst überrascht hat. Ja. Aber gut, mein Deutsch-LK-Werdegang, der ist genug Stoff für ein anderes Format oder eine andere Zeit.
Und ich möchte auch nicht, dass man jetzt von meiner Deutsch-LK-Note auf meine generellen Schulleistungen schließt. Das ist halt auch, also, nicht machen.
Nein. Genau. Aber schließen wir doch einfach mal auf die Filme, die es hervorgebracht hat, beziehungsweise die ihr zuletzt gesehen habt. Feline.
Ich habe tatsächlich endlich Drachenzähmen.
Ich darf nicht Feline sagen, das heißt Feline.
Ich akzeptiere auch Feline. Das ist. Ich hab mich da so dran gewöhnt, es ist wirklich egal.
Nee, ich möchte es korrekt
machen. Okay, dann Feline.
Genau.
Ja.
Meine Tochter heißt ja auch so.
Ja.
Mit zweiten. Ja.
Ich habe Drachenzähmen leicht gemacht, endlich gesehen. Ich hatte den noch nicht gesehen, weil ich prinzipiell nicht so der Mensch für Feelgood-Filme bin und für Animationsfilme eigentlich auch nicht so richtig, aber nach den ganzen Downern vor den Oscars habe ich gesagt, ich brauche was Positives. Ich muss irgendwas Positives sehen. Und habe auf Twitter gefragt und habe mich dann für Drachenzähne leicht gemacht entschieden und fand den auch wirklich richtig schön. War von vorne bis hinten richtig gut unterhalten. Ich hatte richtig viel Spaß damit. War richtig schön herzerwärmend. Jetzt schaue ich mir die anderen Teile auch an.
Die anderen, ach genau, und das wollte ich euch gerade fragen, weil ja, die anderen Teile gehen noch mal ein bisschen weiter, finde ich.
Okay.
Thematisch, inhaltlich und auch emotional.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also ich finde die alle drei mittlerweile groß. Ich habe die alle drei jetzt auch mit meinem Sohn gesehen, der auch riesen Fan ist von denen. Also ich meine, ohne Zahn ist natürlich
ja.
King.
Ja.
Und dann halt als Junge irgendwie auf diesen Drachen da,
ja,
also die Jungs auf den, oder halt auch die Mädchen auf den Drachen reiten zu sehen, das finden die voll.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Richtig schön. Ich habe den auch im Original geschaut und ich weiß gar nicht, ob das, ist das schottisch oder irisch? Ich weiß es gar nicht genau, welcher Dialekt das ist, aber das ist so schön. Dass sie in einem Dorf sprechen.
Wer spricht denn nochmal den Vater? Jay Baruchel ist
ich,
der.
Oh Gott, ich hab's danach angeguckt, ich hab's sofort auch wieder vergessen.
Kann es sein, dass es Gerard Butler ist?
Der ja, ich glaube, irgendjemand spricht der auf jeden Fall. Hm? Nicht wer, ich glaube wieder wirklich.
Das ist kein Anreiz, das Ganze nochmal.
Wieso? Ich mag die doch, wieso kein Anreiz? Ich mag die doch total gerne. Und ich hab ja auch nichts gegen Gerard Butler, ich hab nur was gegen seine Filme. Und auch nicht gegen alle.
Nein.
Ich erinnere da nur an unseren Gesetz der Rache-Talk.
Ja, ich mag ja auch Geostorm.
Das ist dein ganz persönliches Problem.
Aber ja, ich wünsche dir viel Spaß mit den beiden weiteren Filmen. Ich mochte tatsächlich bei dem ersten noch auch so am Ende, dass er ja wirklich den Fuß verliert. Entschuldigung, Spoiler.
Ja, gut,
aber er verliert seinen Fuß. Ja, ja. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, so einen krassen Einschnitt für so eine Heldenfigur.
Im wahrsten Sinne.
Aber ich habe mich gefragt, ab wie vielen Jahren ist der denn? Weil ich fand da schon so ein paar Sachen, habe ich gedacht, weiß ich nicht, ist er ab 6?
Ich glaube, der ist ab 6.
Also da fand ich ein paar Sachen, weiß ich nicht, ob ich mit meinem 6-jährigen Kind schauen würde, ehrlich gesagt. Aber vielleicht bin ich da auch, ich habe ja keine Kinder, ich bin da übervorsichtig, keine Ahnung.
Das denke ich mir aber oft bei Animationsfilmen. Also jetzt mal ungeachtet dessen, was Kinder ab einem bestimmten Alter schon verstehen. Ich meine, wenn ein Soul ab 6 freigegeben ist, sage ich mal so, wird man als 6-Jähriger noch längst nicht alles mitbekommen von dem ganzen Subtext oder auch von dem, nicht Subtext, sondern generell
überhaupt
von der Handlung einfach.
Ja, genau.
Aber ja, bei manchen.
Der ist ab 6.
Krass.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber bei manchen und eben auch bei Drachenzähmen ist der ja teilweise schon heftig.
Also so jetzt auch gar nicht, also so von den was heißt Erschreckmomenten, das sind jetzt keine Jumpscares, das ist schon klar, aber ich fand das an manchen Stellen schon ganz schön aufregend. Laut und aufregend ist das richtige Wort.
Ja, was ich so festgestellt habe, es kommt halt echt wirklich dann auf die Mischung von Musik und in dem und dem Gezeigten halt an. Wenn, also das kann auch schon mal, und das ist so, wenn jetzt Zeichentrickfilme mal so oder Animationsfilme mal irgendwie so den mutigen Schritt gehen und versuchen, was in Kontrast zu stellen, dass sie zum Beispiel irgendwie eine harmlose Szene zeigen, aber dann halt aggressive Musik drauf spielen oder so, da habe ich das auch schon gesehen, dass das halt bei meinen Kids eine gewisse Reaktion hervorruft, die halt normalerweise hervorgerufen wird, wenn es eben zusammenpasst. Ja, also wenn du halt eine dramatische Situation hast und dann wird auch dramatische Musik eingespielt. Und ich muss auch immer wieder feststellen, dass es bei mir jetzt als Erwachsenem gar nicht mehr so großartig aufgefallen, weil ich das jetzt so lange Zeit auch einfach miterlebt habe, aber dieses Anschwillen von Musik, das fällt mir jetzt deutlich mehr auf, seit ich weiß, wenn meine Kinder irgendwie auf genau sowas reagieren, wie oft das in einem Film gemacht wird oder wie oft das in einem Film als Mittel benutzt wird. Und früher war mir das halt, wie gesagt, ja, okay, jetzt geht's halt wieder ab. So, aber das war jetzt nie so ein wirklich großes Thema. Jetzt, inzwischen, ja. Aber der erste Harry Potter ist auch ab 6, habe ich jetzt feststellen dürfen. Und ich meine, der geht 145 Minuten. Es muss dem 6-Jährigen halt auch erstmal zumuten.
Ja.
Also,
ich weiß auch noch, dass ich damals bei Coraline froh war, dass ich da alt genug war, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das ist der mit dem Knopf.
Ja, ja.
Also ich hoffe, dass der ab 12 ist, ehrlich gesagt, aber ich weiß es nicht.
Den fand ich nämlich auch sehr unheimlich.
Ich meine nämlich auch, dass der ab 6 ist und bei Paranorman wiederum war ich dann froh, dass sie den dann ab 12 gemacht haben.
Ja, Coraline ist auch ab 6.
Oh Gott, die armen Kinder, die damit traumatisiert werden.
Coraline ab 6 mit den Knopfaugen, wenn sie dann wirklich mal so ganz schräg und zombieartig auf jemanden zulaufen. Das fand ich auch heftig. Na gut, jedes Kind ist unterschiedlich, manchen kann man mehr zumuten, manchem etwas weniger.
Ja, das stimmt.
Antje.
Ich habe nur kurze Randnotiz, Schitt's Creek beendet. Ich bin sehr, sehr traurig und also traurig, dass es zu Ende ist. Eine ganz, ganz tolle Serie. Ich möchte sie jedem wirklich ans Herz legen und auch darum bitten, die erste Staffel durchzuhalten, weil dann ich habe das lange, so eine Lernkurve wünscht sich, glaube ich, jede Serie. Ich habe neulich getwittert, als ich das fertig gesehen habe, so von Staffel 1, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch irgendeine Folge sehen will, zu ich heule in Staffel 6 bei jeder Folge, weil es so verdammt emotional und rührend ist, wie, was sie mit den Figuren anstellt. Hast du es auch gesehen?
Nee, ich habe die auf der Watchlist, aber.
Ach so, okay. Ich und das habe ich geguckt. Ich habe aus irgendeinem...
Nur kurz eine Frage. Mhm. Ist die Serie denn abgeschlossen? Also ja. Ist es ein abgeschlossenes Ende? Also sagt man nach diesem Ende, ja, cool, so kann es aufhören?
Ja, und ich habe den Eindruck, also rein theoretisch kann man es weitererzählen. So, die Welt geht nicht unter, sagen wir so. Aber ich habe den Eindruck, so die Art und Weise, wie sie die Figuren verstanden haben und wie sie auch dann das Ende so inszenieren, dass man genau merkt, die haben genau gerafft, was die einzelnen Figurenentwicklungen waren, was für jede Figur ein entsprechendes Ende darstellt, damit es inhaltlich Sinn ergibt. Ich traue den Machern zu, dass sie es auch wirklich nicht fortsetzen, weil es einfach wirklich das perfekte Ende ist. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und wie gesagt, es gibt so eine, ich weiß nicht, ob es das von jeder Serie gibt, aber ich habe eine Folgenübersicht von IMDb gefunden, wo jede Folge in so einer Tabelle mit ihrer Bewertung bei IMDb gezeigt wird und dann auch mit entsprechend grün, gelb und rot von gut zu schlecht, beziehungsweise von schlecht zu gut. Und das ist total faszinierend, wie am Anfang die Folgen teilweise oder die Staffeln durchgehend rot sind und je weiter es geht, desto grüner und heller wird's. Und jetzt haben sie ja auch für die letzte Staffel irgendwie, weiß nicht, wie viele also, Golden Globes gewonnen und auch wirklich alles total gerecht wird, hätte ich niemals gedacht. Wirklich spektakulär.
Ja, weil das ist halt etwas, was, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr möglich ist, dass man halt eine solche Laufzeit und Entwicklung zulässt. Ja. Das muss ja heute alles nach einer Staffel irgendwie zünden und funktionieren.
Ich sag ganz ehrlich, wäre die auf Netflix gelaufen, kann ich mir vorstellen, dass die keine zweite Staffel bekommen hätte.
Wie viele Folgen sind denn da in einer Staffel?
Insgesamt sind es 80 Folgen, habe ich neulich noch gelesen.
Bei 6 Staffeln?
Ja, gut.
Also immer so 12 ungefähr. Und ja, also wie gesagt, sehr, sehr schön. Und
ach. Oh nein.
Dann habe ich aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund Freundschaft Plus nochmal gesehen. Das ist dieser mit
Ashton Kutcher, ne?
Ja, und Natalie Portman. Ich habe nämlich ein Video gemacht bei Fred Carpet. Kurze Werbung dafür. Ich habe mir Filme vorgenommen, die Stiefzwillinge haben. Also Freundschaft Plus und Freunde mit gewissen Vorzügen.
Ah, oder Justin Timberlake, ne?
Ja. Oh, genau. Oder Mowgli und The Jungle Book. Und Freunde
Armageddon
mit gewissen
und Deep Impact. Armageddon und Deep Impact.
Ist auch dabei, genau. Und Freunde mit gewissen Vorzügen hatte ich vor einer Weile schon mal gesehen, aber Freundschaft Plus dauerte noch ein oder war noch ein bisschen länger her. Ach, der ist halt auch einfach nicht gut. Also, es ist ja, also, ich weiß nicht, kennt ihr das, dass ihr, wenn ihr abends irgendwie so überhaupt nicht mehr empfänglich seid für irgendwas mit Inhalt, dass ihr dann bei Netflix guckt, was hat denn gar keinen Inhalt, was ist denn total harmlos, es darf auch nicht gut sein, es muss halt wirklich komplett durchschnittlich sein. Und dann sind solche Filme wie Freunde mit gewissen Vorzügen und so, sind sehr gern gesehen bei mir. Aber Freundschaft Plus ist halt wirklich der schlechtere von beiden.
Okay.
So. Und da geht's um was?
Es geht wie bei Freunde mit gewissen Vorzügen um einen Mann und eine Frau, die bestimmen, wir sind ab jetzt Freunde, aber wir schlafen trotzdem miteinander, solange bis sich einer verliebt. Du darfst dreimal raten, was passiert.
Sie beschließen bei einer Tasse Tee, dass es vielleicht doch besser wäre, getrennte Wege zu gehen, damit sie ihr Studium in Indien abschließen kann, während er auf den Bahamas Bananen pflückt.
So? Ja, das wäre der bessere Film gewesen, denke ich mal. Es ist am Ende genau das geworden, was auch Freunde mit gewissen Vorzügen ist. Aber ich weiß nicht, ich gucke Justin Timberlake und Mila Kunis irgendwie lieber zu bei demselben Plot als Ashton Kutcher und Natalie Portman. Die ich in meinem Video Keira Knightley genannt habe.
Oh nein.
Es tut mir so leid. Ich habe mich auch schon mehrmals entschuldigt.
Aber hast du mal zufällig verglichen, welcher Film erfolgreicher war?
Ja, Freunde mit gewissen Vorzügen.
Ja, okay. Der Justin Timberlake.
Ja, der hat auch viel größere PR bekommen und so weiter. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich Justin Timberlake und Mila Kunis neben Ashton Kutcher und Natalie Portman stelle, im Jahr 2011, glaube ich, da waren Timberlake und Kunis einfach die größere Nummer. Und das würde ich behaupten.
Würde ich auch sagen.
Also Ashton Kutcher und Natalie Portman sind jetzt keine kleinen Nummern, auf gar keinen Fall. Aber im Vergleich zu Timberlake und Kunis, dieses wahnsinnig schöne Filmpärchen in dieser wunderschönen New York-Kulisse.
Natalie Portman.
Würde ich schon.
Kleiner als also was kleiner, ne? Also wir verstehen uns schon, ne?
Aber bei Portman bin ich nicht so sicher, aber ich glaube, da ist auch, weil es ja halt schon eher eine filmzentrische Produktion ist, geht man wahrscheinlich dann eher auf Timberlake als auf Kutscher, oder?
War das nicht auch so eine Mila Kunis-Hochphase? Das war doch mal eine Zeit gefühlt, ja. Also es kam mir jedenfalls so vor, als wäre die da quasi überall gewesen.
Mhm.
Okay.
Dass da zu der Zeit war.
Aber es ist irgendwie.
Ja, gut, ja, also bei Natalie Portman ist es auch, glaube ich, immer so ein Auf und Ab, ne? Weil die dann sich auch immer wieder irgendwie rar macht oder halt nicht so viele
und
Filme.
Kleinere drin. Filme einfach.
Und ja, genau, auch speziellere. Ja.
Aber ich würde schon sagen, so, wie wertet man das jetzt? Klar. Ja, vom Marktwert oder was weiß ich, vom Personenwert, keine Ahnung. Aber halt so. Lass mal einfach mal diese Masse X an Berühmtheit, Bekanntheit und halt auch Einspielergebnissen oder sonst irgendwas. Wüsste ich halt nicht. Das ist, ob dann Justin Timberlake der entscheidendere Faktor ist bei dem Film?
Wie gesagt, ich glaube schon.
Und, also, und Freundschaft Plus ist 2011.
Beide 2011. Ja, ich weiß nicht, ob 2011 oder 2012, aber beide sind innerhalb kürzester Zeit.
Aber das wird doch auch die Hochphase von Ashton Kutcher gewesen sein, oder?
Weiß ich gar nicht.
Der hat die meisten Follower auf Twitter gehabt, irgendwann mal zu einem Zeitpunkt, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe den nie so als, also zumindest, man muss ja auch gucken, hierzulande, es geht ja nicht nur um den US-amerikanischen Raum, sondern auch hierzulande, und da würde man doch eher, hat man doch 2012 eher ein Ticket für einen Film mit Justin Timberlake gelöst, als für Ashton Kutcher, oder du hast gerade Kutcher gesagt, spricht man ihn so aus?
Kutcher.
Ich bin nur
Leute, Kassel, Perlmann, was soll ich sagen?
Aber ich find's halt wahnsinnig witzig. Ich hatte im selben Video auch Night and Day und Kiss and Kill. Und da ist in der schwächeren Variante auch wieder Ashton Kutcher dabei.
Das ist wahrscheinlich genau das Ding, wenn du Justin Timberlake, Tom Cruise oder noch ein paar andere Leute nicht kriegst, dann holst du halt.
Ja, der macht alles.
Das ist so wie Paul Walker, den hast du immer früher geholt, wenn Brad Pitt keine Zeit hat. Oder zu teuer war. So.
Viel zu viel Zeit für einen viel zu unterdurchschnittlichen.
Genau. Wir machen kurz Werbung und die ist ein bisschen anders als gewohnt. Guck mal hin.
Mann, Olle, die Lynn, die ich kannte, die wäre nicht einfach so gegen den Baum gefahren.
Lass mich bitte lassen. Ich meine, wenn sie paranoid ist und sich beobachtet fühlt, dann gibt's dafür auch einen Grund.
Was ist der Plan B?
Sind die tausend Augen echt oder bildet sie sich das nur ein?
Die mächtigsten Menschen der Welt, die sitzen nicht über irgendeinem roten Knopf für die Atombombe. Sie sitzen in eurem Smartphone.
Lynn ist vielleicht nicht mehr bei uns, aber sie ist nicht allein.
Lynn ist nicht allein. Der True Crime Audio Blockbuster auf Fire und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Fien und Steven kommt auch gleich nochmal vorbei und mit mir natürlich. Ja, und ich muss kurz auf eine Sache hinweisen, falls ihr das eben gesehen habt, diesen Spot zu Lynn ist nicht allein. Könnt ihr jetzt hier euch einen, ich weiß nicht, der wird hier eingeblendet, genau, mit diesem Code, den müsst ihr einfach bei der App oder auf der Webseite von Fio eingeben, da könnt ihr euch dann eine kostenlose Testmitgliedschaft irgendwie einstellen und dann könnt ihr das alles hören. Auch all das, was hinter der Paywall liegt. Ja, so viel dazu. Gut. Apropos Gewinne oder Gewinnen. Wir haben ein paar Gewinne zu verkünden. Wir hatten ja jetzt vor einiger Zeit das Shivers Festival und dort habt ihr fleißig abgestimmt, ihr habt fleißig Tickets gekauft, ihr habt ja fleißig zugeguckt und das soll jetzt alles honoriert werden. Wir haben zwei Preiskategorien. Wir haben zum einen den Publikumspreis. Das ist so der Gewinner des Festivals, alles zusammen. Und dann haben wir aber auch nochmal den Shivers Audience Award. Das ist so gesehen ein Spezialpreis oder ein eigener Preis für all die Filme, die bezahlt werden konnten und über die halt abgestimmt worden ist. Und ich hoffe, das habe ich jetzt vernünftig erklärt, ne? Nee, habe ich das vernünftig? Du guckst mich so Fragen an.
Ich musste gerade schmunzeln, weil Publikumspreis ist ja eigentlich die Übersetzung bzw.
Ich weiß. Wir nennen ihn einfach Shivers Award, ja? Okay. Das war, aber der heißt halt, den Preis haben wir vom Festival übernommen, so gesehen. Ja. Die haben halt den Shivers Audience Award und als kleine Respektsbezeugung haben wir gesagt, okay, wir übernehmen jetzt nochmal diesen Preis, um halt ein bisschen zu trennen Publikum und Bezahlfilme so, ja? Weil wir haben halt einen Film angeboten, der war halt umsonst. Mhm. Und da fanden wir es spannend, nochmal zu sehen, was unter den bezahlbaren Filmen halt eben wirklich hoch im Kurs war. Was sind denn so eure, was glaubt ihr, was so hohe Favoriten sind? Sagt mal so eine Top 3.
Oh Gott, ich glaube, Bliss ist relativ weit oben. Dann vielleicht dieser Old Man Movie vielleicht.
Ja.
Und dann gab es einen, den habe ich leider nicht gesehen. Da habe ich sehr viel mitbekommen, dass der sehr viel positive, irgendwie The Long Walk oder so
hieß. The Long Walk, ja.
Weil da habe ich mitbekommen, dass der sehr viel einfach, der wurde mir sehr oft in die Timeline gespült.
So. Ja.
Ich hoffe ja auf The Old Man Movie, einfach weil ich den so gut fand. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, da haben viele Leute Spaß mit. Ich glaube, The Long Walk ist zu speziell, könnte ich mir vorstellen. Ja, Spree vielleicht noch. Und ja, ich weiß, ja.
Ich meinte Spree natürlich, ich habe Bliss gesagt, ne?
Ja.
Ich hätte es auch, sagen können.
Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, du meinst den.
Okay. Ja. Ich habe gedacht, ich habe den vielleicht einfach nicht gesehen.
Ja. Also wir können mal sagen, das war jetzt schon echt ordentlich. Insgesamt, ja, haben wir, wenn man mal so alles zusammennimmt an Filmtickets, haben wir 5.295 Filmtickets verkauft. Ja, also, und die Webseite wurde insgesamt 19.947 Mal aufgerufen von shivers.rocketbeans.tv. Cool. Und das ist schon, ey, für die kurze Vorlaufzeit kann ich einmal sagen, liebe Leute, danke. Danke, das ist wirklich echt gut. Das ist wirklich echt gut. Ja, und tatsächlich ist es so, Spree ist der meistgesehene Film. 878 Mal wurde der angeschaut. Ja, was wirklich auch eine gute Zahl ist. Aber er ist nicht unter den Top 3 von den Wertungen her.
Oha.
Was echt erstaunlich ist. Aber, und das ist jetzt auch wieder lustig, der hat's mit 0,01 Prozentpunkt oder Punkten halt wirklich ganz knapp verpasst. Also den dritten Platz ganz knapp verpasst. Der hatte 3,75 in der Gesamtwertung. Ja. Während The Old Man Movie 3,76 hatte und somit auf dem dritten Platz gelandet ist. Bei unserem hier. Old Man Movie, zack, haben wir noch eine kleine Matz? Zack. Ja. Auf Platz 2, ein Film, den habt ihr beide nicht genannt. Aber mit 3,81 in der Gesamtwertung geht Platz 2 an. Bitteschön. Das kann ich echt vollkommen nachvollziehen. Ja. Also das ist halt ein Crowdpleaser, ein Festivalfilm, so, das ist gute Laune, quatschige Laune, Härte. Und meiner Ansicht nach auch echt eine schöne Idee, die halt ein bisschen zu wenig ausgespielt.
Ja. Fand den auch gut.
Ja, ich mochte den ja auch total gern, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der nicht so gut ankam insgesamt, hatte ich einfach so gedacht.
Ja, hab ich auch einen Eindruck gehabt irgendwie.
Das ist sehr
scheinbar
schön.
Nicht. Ja.
Da freue ich mich.
Ja, man muss ja nicht immer nur nach dem eigenen Bauchgefühl gehen.
Ja, stimmt. Das stimmt.
Was? Ja. Und bitte was?
Nennt einmal bitte den Film für die Podcast-Zuhörer.
Ach so, Wish is Fun. Entschuldigung, liebe Podcast-Zuhörer, ich habe euch vergessen. Es tut mir leid. Auf Platz 2 ist Wish is Fun gelandet mit 3,81 Zuschauerpunkten. Sagen wir es so. Und jetzt auf Platz 1. Bitteschön. Mit einer Wertung von 3. Also, das freut mich über alle Maßen, dass der Film so hoch in der Gunst war. 3,97 in der Gesamtwertung so von den bezahlbaren Filmen. Dafür, dass der Film noch nicht mal von den meisten Leuten gesehen wurde. Das muss man ja auch sagen. Also, den haben weniger gesehen als jetzt zum Beispiel The Long Walk, meine lieben Podcast-Zuhörer. Es tut mir leid, falls ihr das eben noch nicht ganz mitbekommen habt. The Long Walk hat den ersten Platz gemacht bei dem Shivers Audience Award. Und das freut mich. Der hat halt, wie gesagt, nicht die meisten Stimmen, also nicht die meisten Sichtungen gehabt, aber die Stimmen waren alle so positiv. Und das finde ich cool. Und das haben wir dann auch der Regisseurin erzählt und die hat uns einen kleinen Gruß dagelassen als kleines Dankeschön.
So we just got the great news and heard that Shivers has given us the audience award. I want to thank everyone so much, Starling and Poppy too. Poppy, can you say thank you? Poppy, can you speak? She's just so shocked and so excited. She has no words. So, Kop Day, everybody. Thank you. Saoirse, don't eat the cat. Kop Day, Lalaida. We're so happy and excited and proud, and we just want to thank you guys so much for choosing our film. Thank you so much. I wish I could be there with all of you. Thank you.
Cool. Ey, die hat auch wirklich, das muss man sagen, ne, die hat immer, wenn es irgendwie hieß, ey, kannst du vielleicht nochmal irgendwie einen Gruß schicken oder nochmal irgendwie sowas machen oder irgendwas sagen zu deinem Film oder hast du Lust, ein Interview zu machen, immer sofort am Start, ja, immer so begeistert und so cool dabei und freundlich immer und sofort auch was geschickt, also freut mich für sie, freut mich wirklich für sie.
Schön.
Ist eine der wenigen Regisseurinnen in Laos. Ja. Hat wohl die, glaube ich, erste Splatter-Szene überhaupt in ihrem Land als Frau inszeniert. So. Und ist, glaube ich, ihr dritter Film jetzt insgesamt. Ich habe noch ihren anderen Film, den habe ich jetzt auch noch bekommen. Wenn ich den jetzt mal irgendwie gesehen habe, dann werde ich davon auch noch mal berichten. Aber Long Walk, muss ich auch sagen, das ist eine, ja, es ist, glaube ich, der Film, der mich am längsten beschäftigt, so vom Kopf her. Also wenn ich an den zurückdenke, tauchen immer noch Fragezeichen auf, so weil ich das versuche, mir auch noch mal zusammenzusetzen oder halt eine Bedeutung oder noch weitere Bedeutungen darin zu finden. Aber ja, das spricht meiner Ansicht nach nur für den Film. Auch wenn der vielleicht, und da wären wir vielleicht beim Thema, wie das Ding hat, ne? Der ist halt ruhig und langsam und gemächlich erzählt. Ja, und das ist halt für viele dann vielleicht dann doch schnell langweilig. Ja. Aber trotzdem für genug Leute so herausragend und so toll, dass er auf Platz 1 gewählt wurde. In oder beim Shivers Award. Und das freut mich sehr. So. Aber ja, es kann nur einen geben. Oh, wir haben noch eine zweite Grußbotschaft. Dann komm, dann hauen wir die zweite Grußbotschaft auch noch raus. Von der Produzentin.
Hi everyone, my name is Anik. Oi, oi. Arr. This is Mochi. This is my assistant. I'm the producer of The Long Walk. And come here. Nerata. And we were informed that we won the audience award, the online audience award at the Shivers Film Festival. This is quite amazing. So Marchi really wanted to thank everyone for watching the film, for voting. This has been really great. It's been a tough year for everyone, especially for producers. So for people to actually, you know, go online and watch films, this is, hey, Timahu. So, yeah, so I'm sorry, the camera is very low. I just wanted to make sure you got to see Mochi again because she really enjoyed being part of. She really enjoyed being part of the festival. And so thank you so much. Sorry, the frame is really bad. I'm a producer, I'm not a director. So again, thank you so much to Shivers, to the audiences, to everyone who voted. This has been a great experience and I hope you have a great weekend. I mean, at least ours is going to be awesome. Thank you, bye.
Cool. Oh, ist doch schön. Ist doch schön. Ja, aber dann gab's natürlich noch einen anderen Film, den haben wir unter anderem als Audioflick begleitet und dann halt auch noch umsonst angeboten, weil wir gedacht haben, ey, bevor ihr uns Geld gebt lieber den Leuten Geld, die diesen Film gemacht haben, die können das sehr gut gebrauchen und die freuen sich. Und ja, es stand fast schon nicht zur Debatte, aber der große RBTV Community Award geht an Crazy World! Es war aber auch einfach ein schönes und herrliches Erlebnis, muss ich sagen, den zusammen mit den Kollegen zu gucken, dann auch zusammen mit euch, dann noch im Chat so mitzuverfolgen, was die Leute halt irgendwie so, wie die drauf reagieren. Und es war halt einfach eine einzige Party. Und das war halt schön. Das hatte irgendwie, das hatte ein bisschen was von eben im Kino sitzen, beim Shivers Festival, beim Fantasy Filmfest, beim Slash Festival oder sonst irgendwo auf all diesen Filmfestivals und mit irgendwie gleich begeisterten Leuten sich auf sowas einzulassen, sich von sowas überraschen zu lassen und von sich so, also von sowas dann einnehmen zu lassen. Ja. Das fand ich echt toll. Und deswegen mit einer Gesamtwertung von 4,58. und 5.759 Streams.
Nicht schlecht.
Ja, geht der Platz 1 natürlich an Crazy World. Und wir haben jetzt hier für die Macher eine kleine Überraschung vorbereitet. Das ist ein Paket. Ja. Sie wissen noch nicht, was drin ist. Wir wissen halb, was drin ist. Aber dieses Paket wird jetzt auf Reisen gehen. Das schicken wir jetzt nach Uganda und sind gespannt. Wir wurden vorgewarnt, wir sind gespannt, was passiert mit diesem Paket. Aber es wurde gesagt, schickt uns ein Paket und es wird was passieren. Deswegen, es geht jetzt auf die Reise. Schaltet mich nochmal ins Vollbild, in die Close. So, hier, Paket. Tschüss. So. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit hoffentlich interessanten Fakten und News zu allen Bereichen aus dem Fach. Scheiße, Mann. Wenn man zu viel reden möchte. Wir gehen in die Werbung, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, mit Feline und jetzt auch mit Steven, wie immer auf Achse. Steven, wo schaffst du den 8-Tonner hin?
Ich fahre jetzt gerade, mein 8-Tonner, das ist geil, ne? Also erstmal hallo Antje, hallo Feline, hallo Schröck, hallo liebe Kino Plus Gemeinde, es tut mir leid. Ich bin gerade auf Achse, ich fahre jetzt gerade ins Studio, um eine neue Folge Kino oder Couch aufzunehmen. Aber ich wollte natürlich nicht missen, mich mit euch zu unterhalten über ein Ereignis, das leider jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber glaube ich für alle interessant gewesen ist, oder?
Ja.
Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, die einen sagen so. Wir haben halt uns ein paar Stunden lang schon ein bisschen gewundert über so manche Entscheidung, die da getroffen worden ist. Aber wie war's denn?
Ja, also. Entschuldige, nee, sag weiter.
Wie war es denn für dich vor Ort bei den Oscars? Ich meine, wir haben versucht, dich zu erreichen. Wir haben auch schon dann spekuliert, dass du wahrscheinlich jetzt noch drehen musst und deswegen keine Zeit hattest. So, aber wir haben das natürlich halt alles auch mitverfolgt, was du da am roten Teppich halt so gemacht hast oder machen musstest oder wer halt vorbeigelaufen ist, ohne mal zu winken und so weiter und so fort. Aber kannst du noch mal so ein paar Insights liefern, die wir jetzt nicht so nachvollziehen konnten?
Ja, also ich sag mal so, das ist ja ein separater Punkt, über den wir gleich nochmal diskutieren können, die Verleihung an sich der Preise. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja wirklich mit heißer Nadel gestrickt, weil ich nicht wusste, und ProSieben vor allen Dingen auch nicht, ob wir überhaupt hinfahren können und dürfen aufgrund der momentanen Corona-Pandemie-Regeln. Und dann war es relativ kurzfristig, 10 Tage vorher, da war ich auch noch bei Kino Plus, bei euch im Studio, dass ich das dann rausgestellt hatte und wir mussten vor Ort halt in Quarantäne. Also wir durften nur für die Wege zum Produktionsort, sag ich mal, das Hotel verlassen und sind alle 2 Tage getestet worden in einem Testzentrum, bei dem auch alle Laudatoren und alle Presenter und alle Nominierten getestet wurden. Ne? Also die haben da extrem strenge Vorkehrungen gemacht. Das war die AMPAS, also die Academy of Motion Picture Arts and Science und die Veranstalter selber. Ich muss dazu sagen, ich war total happy, dass in diesen letzten Monaten, in denen wir alle sehen, wie Kinos brach liegen, Filme nicht rauskommen, keine richtigen Verleihungen stattgefunden haben, dass es sozusagen die Galionsfigur der Filmpreise stattgefunden hat und dass sie sich überlegt haben, dass wir da so ein bisschen was neu machen, also rausgehen aus dem Kodak Theater, neue Locations suchen, das fand ich alles total cool, ne? Also von der grundsätzlichen Einstellung hier. Vor Ort muss man dazu sagen, Kalifornien hatte, als wir da waren, die niedrigsten Inzidenzzahlen ganz Amerika, Entschuldigung. Und insofern war das Leben da auch schon wieder komplett da. Ne? Also Restaurants waren offen, Bars waren offen, Fitnessstudios waren offen, ein paar Geschäfte schon. Das hat uns natürlich nichts genützt in der Quarantäne, aber es war schön zu wissen, dass draußen irgendwie Leben ist.
Ja, jetzt fällt
er und ja, und wie bitte?
Nee, ich dachte, du warst kurz weg.
Achso, nee, genau. Und also wir waren dann ja vor Ort. Ich fand die Location super. Also die Union Station hat ja auch eine Menge mit Film zu tun. Also wenn man sich mal überlegt, Blade Runner, Catch Me If You Can, ich glaube Seabiscuit, da gibt es ja eine ganze Menge Filme, die da auch gedreht wurden. Also ich fand, das haben sie auch super aufgemacht. Ne? Das Absurde war, normalerweise sind die Sicherheitsvorkehrungen, wenn wir da vor Ort sind, so unfassbar streng. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da darfst du mit einem falschen Badge, also mit einem falschen Pass nirgendwo hin. Und wir hatten einen Pass, wir sind überall hingegangen. Ne? Darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Aber wir waren, ey, Backstage, ich habe mir die Bühne angeguckt, ich habe mich da hingesetzt. Das war völlig absurd, vor allen Dingen, weil du dich so beobachtet gefühlt hast. Aber die haben uns da alle rumlaufen lassen. Und es war irgendwie auch ganz cool, wir haben uns mit den Technikern auch unterhalten. Das war alles so top secret im Vorwege organisiert, dass die Techniker, das müsst ihr euch mal vorstellen, für eine Live-Übertragung in keine Ahnung wie viele Länder für ein Milliardenpublikum erst 2 Wochen vorher die Location besichtigen durften, um im Prinzip sich die Gegebenheiten da auch anzuschauen. Ne? Also was gibt es da an Leitung? Die hatten zum Beispiel ein Riesenproblem mit Strom. Die hatten nicht genug Power. Und dann, das heißt, die mussten dann irgendwie 2 Wochen vor so riesen Stromaggregate da ankarren, damit die überhaupt die ganzen Leitungen verlegen können. Und dann stand bis 2 Tage vorher gar nicht fest, ob wir Internet am Teppich haben, ob wir im Prinzip auch miteinander kommunizieren können, weil der Anbieter, der amerikanische, macht nichts mehr mit ISDN-Leitungen. Das heißt, einiges war analog. Es war also völlig absurd, ne? Es war so, als wenn du in eine Zeitmaschine steigst und irgendwie nochmal zurückreist zur Stummfilm-Ära. Aber es hat dann ja irgendwie alles geklappt. Und dann fand ich, war die Kommunikation, also das ist ja so und so immer das größte Problem für uns, auch was die Information angeht. Dann ging das ja immer hin und her. Ne? Dann hieß es irgendwann, alle Laudatoren und alle Nominierten tragen eine Maske auf dem Teppich. Ich muss auch eine Maske tragen, wo wir dann gesagt haben, aber warum machen wir denn die ganze Zeit die Tests? Also wenn das jetzt, wenn wir mit Abstand arbeiten und wir eine Maske tragen, dann kann sich da ja, habe ich ja auch, glaube ich, euch gesendet im Video, kann sich da ja auch jemand hinstellen, der sagt, ich bin Brad Pitt und ich habe keine Ahnung, ob es Brad Pitt ist oder nicht. Also das fand ich in der Kommunikation so ein bisschen absurd und auch irgendwie inkonsequent. Ne? Also entweder machst du es und dann schaffst du die Gegebenheiten, dass jeder da live dabei sein kann, oder du lässt es einfach. Nee, und dann löste sich das also in Wohlgefallen auf. Dann war es natürlich komisch, dass normalerweise ist das ja, das ist ja wie so eine, keine Ahnung, wie soll man das nennen, so eine Ohrexplosion von der Lautstärke. Ich weiß nicht, ob sich das immer transportiert, wenn man das auf dem Fernseher sieht, aber das ist ja so laut, weil so viele Menschen da sind und so viele Leute auch für so ein Interview zu führen. Das war ein Mucksmäuschen still, weil keine Fans da waren. Es waren ja nur 12 Kamerateams da. Es waren 4 Fotografen anstatt 200 da. Dann mit dem Abstand. Ja, also es war aber irgendwie ganz cool. Und dann hat die Academy halt jemanden zugeteilt, der bestimmte Abschnitte des Teppichs bearbeitet. Und die hatte immer ein iPad bei sich und kam dann immer an und meinte immer so, Steven, do you want to talk to bla bla bla? Und das war ich überhaupt nicht gewohnt, ne? Obwohl, also, dass mich jemand fragt, ob ich mit jemandem reden möchte. Am Ende habt ihr ja auch gemerkt, das war dann auch vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, weil dann hast du gesagt, ja logisch möchte ich mit Halle Berry reden, aber Halle Berry hat halt nicht mit einem reden wollen, die ist dann weitergegangen. das war dann so ein bisschen verunglückt und fand ich auch ein bisschen schade. Also das ist so vom Feeling her gleich geblieben, ne? Dass die ABC wieder so Prio 1 hatte. Und im Prinzip uns ganz viele Leute weggegriffen haben. Bei einigen war es ganz cool, ne? Zum Beispiel Carey Mulligan ist ja weitergegangen und ist dann wieder zurückgekommen, was ich super fand. Hier Chloe Zhao hätte auch zu uns kommen können, aber dann war das angeblich wieder dieses enge Zeitfenster mit der ABC Pre-Show, was ich überhaupt nicht verstehe. Das haben wir auch schon gesagt, weil ich finde, nach 14 Monaten oder 12 Monaten, in denen keine Filme rausgekommen sind, in denen es auch keine große Preisverleihung gab im Filmbereich, keine Festivals, dann muss es doch das Interesse sein, aller Schauspielerinnen und Schauspieler oder Regisseure und Regisseurinnen irgendwie ein bisschen Presse zu machen oder zumindest den Film wieder zu feiern. Aber dass sie dann wieder in so einen alten Rhythmus verfallen mit so nach dem Motto, nee, ich komme 2 Minuten vorher und rede dann einmal kurz mit ABC, die so und so immer so vorgeskriptete Fragen stellen, das fanden wir irgendwie doof. Also nehmen wir auch die Jungs von Canal Plus aus Frankreich und rechts waren die dann von Sky England, haben genau das Gleiche gesagt. Das haben wir einfach nicht so verstanden. Finde ich, macht ja auch keinen Sinn. Und ansonsten, also hat der rote Teppich Spaß gemacht. Es war halt was anderes. Ich glaube, was wir gelernt haben, so von der Produktion her, ist, live ist live, ne? Also, man muss es live spielen, dann merkt man auch, was in die Hose geht, dann merkt man auch, was funktioniert. Wir konnten ein bisschen so drumherum zeigen. Aber, also, das muss man sich mal vorstellen, ne? Also, wer von euch schon mal in Los Angeles war, der weiß ja, dass Downtown LA jetzt gerade nicht die Ecke ist, wo du nachts alleine um die Häuser ziehst, ne? Also es war ja mal eine Zeit lang hip. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie einfach wirklich extrem schlimm geworden, was die Menschen angeht, die wirklich keine Bleibe haben und kein Einkommen, ne? Also ich finde, und du gehst dann halt durch so eine Union Station tagsüber, wo du auf Menschen triffst, bei denen du sagst, wow, das tut mir leid, aber dem möchtest du halt auch nicht in einer anderen Situation begegnen. Und genauso war das auch drumherum um den roten Teppich. Da war dann zwar viel Security, aber im Prinzip war es so relativ egal, wie wir dann auch nach Hause kommen und was wir da machen. Und das fand ich dann einfach auch wieder so ein bisschen absurd, ne? Also dann gehst du auf so eine Glamour-Veranstaltung, wo dann irgendwie alle goldene Kleider tragen und irgendwie auf dicke Hose machen, aber kommst irgendwie, weiß nicht, ob du sicher nach Hause kommst. Also das vielleicht so mal der erste Eindruck, aber also ich fand es echt cool. Und ihr unterbrecht mich, wenn ich zu viel rede, ne?
Ey du, also, bisher, ich weiß nicht, habt ihr Fragen? Wenn ihr was fragen wollt, ich find's auch so interessant, deswegen, also erzähl ruhig weiter.
Nee, genau, und also Steven Soderbergh hat ja im Prinzip als Executive Producer und Producer gesagt, dass er diese Veranstaltung, so jetzt habe ich geparkt, Leute.
Schön.
Hat er gesagt, dass er das so filmisch inszenieren will. Und ich finde, die Locations, die haben wir uns ja im Vorwege angeschaut. Ne? Also ich fand den Ort, wo die Preisverleihung war mit der kleinen Bühne und diesem Vorhang, haben die cool gemacht. Ne? Ich fand auch den Innenhof super. Aber was ich im Nachhinein nicht verstanden habe, weil Steven Soderbergh das auch häufiger gesagt hat, dass es alles überraschend kommen würde, dass man nie weiß, wo, wann, wie ein Oscar überreicht wird. Und man, am Ende haben sie es dann einfach in diesem kleinen Saal gemacht, was ja überhaupt nicht so richtig Sinn gemacht hat. Ne? Also wenn du das ist so, als wenn du eine große Party-Location mietest und am Ende feierst du doch nur in der Küche. Macht ja keinen Sinn, ne? Also das fand ich so ein bisschen komisch. Ich hatte, das war ja auch eine Spekulation, Schröck, die hatten wir beide ja, dass wir gesagt haben, ich hatte so mit großen Überraschungen noch irgendwie gerechnet, ne? Dass da, keine Ahnung, auch vielleicht ein Tom Hanks kommt irgendwie in The Rock oder eine Angelina Jolie oder Jennifer Lawrence. Ich meine, Margot Robbie war ja da. Die ist der Executive Producer, glaube ich, von irgendeinem Film gewesen, aber die hatte auch gar nichts gesagt. Aber ich hätte gedacht, dass sie da wirklich so ein Monsterfeuerwerk an Superstars irgendwie so auch die Branche zum Wiederbeleben bringen, aber das kam ja überhaupt nicht rüber. Und ich fand den Einstieg ganz cool, ne? Also mit wie heißt sie denn nochmal?
Regina King.
Ja, Regina King, die die Eröffnungsspeech gehalten hat und auch diesen Shot, wie sie dann da lang gewandert sind. Aber danach, also ich weiß nicht, ob sie sich da mit einigen Entscheidungen gefallen getan haben. Ja, also ich finde zum Beispiel, achso, entschuldige.
Naja, also wenn man sich jetzt die Quoten anguckt, die von
Katastrophe.
Von ich glaube, rund 25 oder 23 Millionen Zuschauern, was halt schon wenig war oder die Hälfte ist von dem, was noch 4 oder 5 Jahre vorher war, jetzt auf 9 gefallen ist, dann kann man nur sagen, die haben sich überhaupt keinen Gefallen getan, die haben da eigentlich eher das Gegenteil erreicht. Also, ich weiß nicht, wie ihr seht.
Ja, entschuldige.
Ja, aber sowas weiß man ja vorher nicht. Also die Leute, es sei denn, man kann das wirklich nachvollziehen, ab wann die Leute ausgeschaltet haben. Aber normalerweise, ich hätte jetzt gedacht, dass es eigentlich mehr Leute zum Einschalten verleitet, weil man ja nicht weiß, was kommt. Aber die Leute konnten ja im Vorfeld nicht wissen, dass es so wird, wie es dann wurde und haben dann prophylaktisch am besten schon mal gar nicht erst eingeschaltet. Also so ist es ja nicht. Es wäre halt interessant, dass man irgendwie sagt, okay, nach einer Stunde haben die Leute weggeschaltet. Und aber ich glaube, so detailliert hat man die Quotenangaben.
Gut, die werden es haben, aber die werden sie, glaube ich, nicht
ausspielen. Ja, ja, nicht, ne.
Ja, ich glaube, das große Problem ist, da hat Antje absolut recht, ne, der Einschaltimpuls war einfach, glaube ich, nicht da. Also ich glaube, es hat nicht gereicht, dass die Leute überlegt haben, was könnte passieren, sondern es hat halt gefehlt, kriegt Brad Pitt seinen ersten Oscar, kriegt Leo seinen ersten Oscar, was räumt Titanic ab, was räumt Herr der Ringe ab, ne? Also, ich meine, wenn man sich mal überlegt, Mank war der meistnominierteste Film und da haben wir alle gesagt, okay, gut, also... kann man jetzt machen, ne? Also ich glaube, es hat an Star Power gefehlt, deswegen schalten ja viele Leute auch ein, glaube ich, dass sie sagen, was passiert, wer gewinnt. Ich glaube, wenn an den Quoten gemessen war es logischerweise doof, aber ich glaube, es war gut, trotzdem zu zeigen, dass in diesen Zeiten Veranstaltungen mit dem richtigen Hygiene- und Gesundheitskonzept funktionieren können und dass man es trotzdem aufbauen kann. Ich finde, sie haben zu wenig dann aus der Situation gemacht. Ja. Ich finde, sie hätten viel mehr in diesem Garten machen können, der sah ja super aus. Sie hätten in diesen Räumlichkeiten diese Waiting Area mehr machen können. Ich finde auch, ganz im Ernst, ich fand Brad Pitt, seine Laudatio grauenhaft. Ich fand auch Harrison Ford mit diesem Zettel, da habe ich gedacht, ey, jetzt mal ganz im Ernst, du bist irgendwie einer der größten Stars auf diesem Planeten. Und dann hast du so ein, das war noch nicht mal ein Post-it, das war irgendwie so ein, weißt du, was ich meine? Das ja. Passte überhaupt nicht zu ihm, ne? Also, und auch so irgendwie ohne so richtig Schmackes. Und dann diese Aktion, dieses interaktive Spiel, das sie dann gemacht haben mit diesen Songsraten.
Das war so schlimm.
Da habe ich auch gesagt, ja, das war Fremdschämen pur, ne? Da habe ich auch gedacht, so, warum spielt ihr da nicht Songs, die alle kennen, wo es die Diskussion drüber geht? Weil dann spielt ihr so Songs, von denen keiner was weiß. Dann ist so ein Daniel Kaluuya total obercool gelangweilt und hängt da wie so eine Schluck Wasser in der Kurve auf seinem Sitz. Das hat dieser Veranstaltung überhaupt nicht gut getan, finde ich.
Ja, ich verstehe auch nicht, wenn man jetzt schon vorhatte, das Ganze irgendwie filmisch zu inszenieren und es hieß ja noch, dass man sich auf ein anderes oder ein 35mm ähnliches Bildformat irgendwie also einstellen sollte und so weiter, warum man dann auch nicht die Gelegenheit genutzt hat, vielleicht vorher mal ein paar Einspieler zu machen?
Weiß ich auch nicht.
Weißt du, die man halt mal abfeuert? Ja. So, weil ja, außer dieser ja. Butt-Dance-Nummer war da ja nichts zur Auflockerung bei. Nee. Aber wirklich nichts. Ja, und.
Nee, und ja, das war extrem politisch aufgeladen, ne?
Ja, nicht nur politisch, also weiß ich nicht nur politisch. Ich glaube, die haben sich alles irgendwie ernster gemacht, als sie es machen mussten.
Ja, glaube ich auch.
Ja, weil der musste dann plötzlich nochmal, also dann musste halt auf die Sachen hinweisen und dann muss der und der vertreten sein und so weiter und so fort und alle Befindlichkeiten müssen irgendwie abgegriffen werden. Und ey, letztendlich, ja, wurde so ein bisschen dann doch wieder außer Acht gelassen, worum es eigentlich geht. Die Filme ja. Und die Leute, die es machen.
So. Ja, finde ich auch. Also ich finde den einzigen, also das war ja auch eine spannende Neuerung, ne? Also ihr erinnert euch ja, in den letzten Jahren ging es ja immer darum, ey, bloß nicht lang die Gewinnerinnen labern lassen, sondern irgendwann die Musik hochzuziehen und dann gehen sie von dann. Und wie häufig haben wir Situationen gemerkt, wo einer geredet hat und die anderen wollten auch was sagen, aber hatten keine Möglichkeit mehr und sind dann so peinlich berührt, weil sie sich ehrlich gesagt ja auch nochmal bei Leuten bedanken wollten, von der Bühne geschickt worden. Und diesmal war die Auflage der Academy auch, erzählt eine emotionale Geschichte, ne? Also in eurer Dankesrede. Und ich finde das, was Thomas Winterberg erzählt hat, das war für mich der emotionalste Punkt an der ganzen Verleihung, ne? Also, dass er diesen Film ja auch seiner Tochter gewidmet hat, die während der Dreharbeiten beim Autounfall ums Leben gekommen ist. Aber solche Momente sind, also, das klingt immer so doof, wenn man das als Außenstehender sagt, aber das war toll, weil das hat für mich auch wiedergespiegelt, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut er auch diesen Film umgesetzt hat und was das für ihn auch bedeutete. Aber ich habe auch das wieder vermisst bei einigen, ne? Also, keine Ahnung, es gibt so ein paar Leute, die waren für mich so Fremdkörper auf der Bühne und genau das, was du gesagt hast, es hätte einfach nach 14 Monaten und nach weiteren Monaten, die jetzt ja vor uns noch liegen, in denen ja noch nicht alles wieder aufmacht und rundläuft. So ein Lichtblick, so ein Spaß, weißt du, keine Ahnung, ein Stand-Up-Comedy-Part von, was weiß ich, den größten Comedy-Stars überhaupt oder Chris Rock und Kevin Hart bepöbeln sich gegenseitig im Courtyard und strahlen sich wie die, aber wisst ihr, was ich meine? Entertainment, das hat mir gefehlt, mir hat Entertainment gefehlt.
Ja, ich meine, wir haben ja auch schon oft drüber gemeckert, dass man ja eigentlich auch, dass das ja, ne, die Preisträger und so weiter im Vordergrund sein sollen und dass es darum das Beste geht, dass man den Besten würdigen soll. Und das kann man wahrscheinlich bei manchen Kategorien gar nicht mehr so großartig gewährleisten, weil dann man doch sieht, ja, was jetzt gerade eher beliebter ist oder angesagter ist oder sonst irgendwas. Aber ja, wie sie es irgendwie machen, sie finden irgendwie nicht die richtige Formel. Mhm. Also zumindest ist es so mein Gefühl, mein Eindruck. Ich gucke mir das ja echt immer noch gerne an. So, ich freue mich ja auch vor allem für die Leute, wenn die gewinnen. Und es ist jemand, den ich das auch wirklich gegönnt habe, weil ich seine Arbeit selbst ziemlich geil finde. Das sind so die Momente, die mich da noch am Leben erhalten. Ja, weil ich halt weiß, okay, da hat jetzt jemand gewonnen. Seine Sachen fand ich cool. Und dementsprechend freue ich mich für ihn so. Ja, und selbst wenn jemand gewinnt, der halt nicht irgendwie so auf meinem Radar war, ist es auch okay. Aber ja, es fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden von so ein bisschen was, um.
Und selbst der Moment ist einem ja beim besten Hauptdarsteller irgendwie genommen worden, weil ich habe mich ja wahnsinnig gefreut und dann war es aus und ich war so, hä?
Ja.
Also ich war komplett überfordert, dass das hier Abspann fertig.
Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weswegen man über diese Oscar-Verleihung noch reden wird, ist halt diese komische Panne am Ende. Hast du das gehabt? Wie habt ihr das verfolgen können in Amerika?
Ja, das Problem ist ja, dass wir bisher ja immer, dadurch, dass es im Kodak war, unser Hotel 10 Minuten Autofahrt entfernt hatten. Dadurch, dass es jetzt in Downtown war, war unser Hotel da 50 Minuten entfernt. Und ich musste halt vor den beiden letzten Kategorien zurück auf den Teppich, um die Moderation zu drehen, weil sie den direkt abgebaut haben, eine halbe Stunde, nachdem die Verleihung auch zu Ende war. Weil dann der Busbahnhof, was so absurd klingt, wieder eröffnet wurde. Oder wieder, also der lief ja die ganze Zeit, aber dann haben sie das freigemacht. Deswegen habe ich das am Ende gar nicht mitgekriegt. Ich habe es dann nur erzählt bekommen. Also ich habe den Großteil der Verleihung in so einem, also unser Büro ist ja kein Büro. Wir sitzen ja wirklich in einem richtigen Container. Also es ist das ist ein aufgestellter Container mit zwei Fenstern, wo die so Bildschirme reinsetzen. Da habe ich das, also ist völlig unromantisch geguckt. Und wir standen mit dem Container auf so einer Brücke über so einem Tunnel, ich weiß gar nicht, der unter den Bahngleisen durchführte. Und da kam, also genauso wie wir diese Preuß in Deutschland auch kennen, irgendwelche Typen mit ihren Autos und dachten, sie müssen so auf 180 km/h in so einem 100-Meter-Tunnel beschleunigen mit so einem Auspuffrohr, das, glaube ich, 12 Meter Durchmesser hatte. Das heißt, jedes Mal, wenn das Auto durchgefahren ist, dann hat unser Container gewackelt und wir haben nicht verstanden, was bei den Oscars passiert ist. Also das war dann auch nochmal ein bisschen absurd. Also wir können ja gleich nochmal über die Preisträger sprechen. Noch eine Sache wollte ich sagen, weil Feline, du hast das eben schön gesagt und Antje und Daniel ja auch. Von. Ich glaube, was man machen sollte, und das ist das, was finde ich immer schön ist beim Teppich. Also ich finde so Carey Mulligan und auch Emerald Fennell und auch Glenn Close und die haben ja alle, du hast gemerkt, die freuen sich total auf das, was da heute Abend passiert. Ne? Also die hatten so eine Freude, wieder draußen zu sein und irgendwie ihre Leute zu treffen. Und ich hatte das Gefühl, das ist so, man trifft sich auf dem Schulhof und redet über Mensch, und toll, dass du da bist und gesund bist und so. Und dann sitzt du im Klassenraum und dann sagt der Lehrer so, wenn ihr jetzt irgendwas sagt, dann fliegt ihr wieder raus. Weil, ne, und so war das irgendwie dann drin im Saal. Da war jegliche Stimmung im Keim erstickt. Und das kennt ihr doch auch. Also wenn man, wenn so ein Riesensaal ist mit 3.500 Leuten, dann lacht immer irgendwo jemand oder irgendjemand macht einen Joke, ne, oder irgendwas passiert. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch, dass das so wenig waren und jeder immer irgendwie im Kamerabild zu sehen war, hat sich keiner getraut, irgendwas zu machen. Also, oder? Also, das war so eine komische Zurückhaltung, die überhaupt nicht dazu passte. Und ich glaube dann, wenn dann eben auch in den Dankesreden und in der Eröffnungsrede von Regina King Themen angesprochen werden, die ja ganz wichtig sind und die auch Amerika umtreiben, dann dämpft das natürlich die Stimmung. Und da wollte ich noch was hinzufügen, weil das Urteil in dem George-Floyd-Prozess ist, glaube ich, an dem Dienstag oder Mittwoch gefallen, als ich schon in Los Angeles war. Und ich habe das live verfolgt im Fernsehen. Und als das Urteil verkündet wurde und eingeblendet wurde live, gingen Jubelschreie durchs komplette Hotel, aber auch in den umliegenden Straßen. Und das vielleicht auch nochmal zum Verständnis, weil wir haben das von Leuten vor Ort gehört, da waren ganz viele Fenster verbarrikadiert, zum Beispiel der komplette Rodeo Drive, ich glaube 80% der Geschäfte waren verbarrikadiert, weil, wie gesagt haben, wenn in diesem George Floyd-Prozess ein anderes Urteil gesprochen werden würde, als das, das jetzt gefällt wurde, was ja total richtig ist, ne, dass sie den Typen verknacken, obwohl die jetzt ja gerade wieder da versuchen, in Revision zu gehen, dann haben sie gesagt, dann wird es Riots geben. Davor hatten sie auch bei den Oscars Angst. Ne? Also das heißt, weil Union Station ist genau in Downtown. Und ich glaube, das beschreibt auch nochmal die Situation zusätzlich in Amerika, plus Corona. Also diese politische Anspannung, ne? Und ich meine, ab dem Urteil gab es dann ja wieder zwei, drei Fälle, die öffentlich wurden, wo Polizisten Menschen erschossen haben, aus keinen nachvollziehbaren Gründen. Also das heißt, die Situation ist da total angespannt. Und deswegen war es vielleicht auch für uns Europäer in einigen Punkten nicht verständlich, warum das so aufgeladen war. Ne? Auch das hat mir Scott zum Beispiel erzählt. Scott war nicht am roten Teppich, zum einen, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Leuten haben, aber zum anderen, weil die Hollywood Foreign Press Association, die Golden Globes, gerade monstermäßig im Fegefeuer stehen. Ne? Also nicht nur, dass die Nominierten ja links und rechts denen um die Ohren gehauen wurden, Nominierung, sondern auch die Verleihung an sich. Und dann hat ja der jetzige nicht mehr Präsident der HFPA, ein Italiener, einen Brief geschrieben, in dem er sich eher deutlich rassistisch geäußert hat, woraufhin alle Agenturen und alle Filmverleiher einen Brief geschlossen geschrieben haben an die Hollywood Foreign Press Association, gesagt haben, hört mal zu, wenn ihr nicht an eurer Art und Weise, wie ihr Filme prämiert und vor allen Dingen auch, das sind ja nur 70 Leute, wenn ihr euch nicht vergrößert, werdet ihr in Zukunft keine Interviews mit unseren Künstlerinnen machen. Und Scott meinte auch, dass alle Leute der Hollywood Foreign Press Association sind momentan so ein bisschen persona non grata. Also auch Wahnsinn, was da passiert, ne, in dieser Oscars-So-White-Diskussion und diesen...
Da ist er dann weg. Krass. Da war der Akku alle?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht meldet er sich gleich nochmal, vielleicht kriegen wir noch. Aber ja, das ist natürlich ein Punkt, muss ich sagen, der ist uns auch am Abend nicht so unbedingt. Wir hatten, glaube ich, das... Bist du wieder da?
Ja, ich bin wieder da, schuldig.
Alles klar.
Da wurde ich rausgehauen. Entschuldigt, erzählt. Ich habe euch jetzt wieder auf eine völlig andere Thematik gebracht, aber ich glaube, das war eben auch spannend, das vor Ort auch zu erleben, ne?
Ja, das ist, das habe ich eben gerade gesagt, das ist so ein Punkt, das Urteil wurde, glaube ich, während der Verleihung ein, zwei Mal erwähnt, aber auch nicht wirklich oft. Ob das jetzt daran lag, dass die Verantwortlichen das nicht so zum Thema haben wollten oder nicht, weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber für uns war das jetzt nicht so präsent, also zumindest für mich, wenn ich jetzt von mir aus reden darf. Und das haben wir auch am Abend gar nicht so mit einbezogen. Aber du hast natürlich recht, ne? Wenn das falsche Urteil gekommen wäre, dann wäre natürlich jetzt auch so eine Oscar-Veranstaltung für die Aufmerksamkeit, die man mit solchen Aufständen erreicht, natürlich der perfekte Nährboden.
Ja, also ich, wie gesagt, also man muss ja trotzdem sagen, trotz all der Kritik, die wir auch üben, die auch nachvollziehbar ist, finde ich, muss man ja positiv festhalten, die haben sich daran getraut, etwas auf die Beine zu stellen in Zeiten, in denen sowas fast unmöglich ist, ne? Mit einem unfassbaren Aufwand. Ne? Also wenn du dir überlegst, was diese Testung angeht und auch vor Ort diese ganze Geschichte. Sie haben, also ich finde, dass sich die Academy und der Oscar an sich auch positiv entwickelt hat, insofern, dass die Oscars So White, auch die MeToo-Debatte angekommen ist. Da ist noch ein langer Weg, bis das alles richtig ist und gut funktioniert. Aber es sind ja auch denkwürdige Auszeichnungen vergeben worden. Ne? Also zum Beispiel Chloe Zhao mit Nomadland wenn man sich mal überlegt, dass sie nach Catherine Bigelow die erste Regisseurin überhaupt ist, ne? Oder Emerald Fennell, ich glaube, die erste Drehbuchautorin seit 15 Jahren. Was ja absurd ist, dass wir darüber im 21. Jahrhundert überhaupt noch sprechen müssen. Aber ich glaube, wenn sich die Academy da weiterentwickelt, ne? Also wenn die diverser werden in der Academy selbst, also was die Mitglieder angeht, und auch vielleicht weiter nach vorne gucken, also Thomas Vinterberg als Däne auch nominiert in der beste Regiekategorie, dann kann es ja vielleicht wirklich irgendwann mal das werden, was wir ja auch wollen, dass es ein globaler Filmpreis wird und nicht nur national fokussiert auf amerikanische Filme, die natürlich immer noch das Gros ausmachen, aber da sind ja so viele, also ich meine Minari von einem Einwanderer aus Südkorea gemacht, über eine in rural urban Amerika eingewanderte südkoreanische Familie. Nomadland, also da ist ja schon eine Menge Würze drin und ich finde, das war ja auch toll.
Ja. Also ich habe mich dann tatsächlich auch für Anthony Hopkins sehr gefreut. Ja. Weil
ja.
Gute verdiente Leistung. Ich finde es mit, ja, ich meine, man merkt es halt schon so ein bisschen, ne? Das habe ich auch während des Abends gesagt. Naja, Frau Fennell hat den Preis für das beste Originaldrehbuch bekommen. Da stand für mich schon fest, okay, sie wird auf jeden Fall nicht den Preis für die beste Regie bekommen. Ja, ja, und aber Chloe Zhao freut mich über alle Maßen. Finde ich jetzt echt wirklich toll. Vor allem ist das natürlich jetzt dann auch noch mal für die kommenden Filme interessant. Also vielleicht, ich glaube, das große Problem ist halt auch bei den Oscars, dass sich da eine zu große Lücke aufgebaut hat zwischen Publikumslieblinge an Filmen, die halt eben nicht bei den Oscars vorhanden sind und irgendwie den Filmen, mit denen man irgendwie versucht, einen gewissen künstlerischen Anspruch natürlich auch zu gewährleisten und zu rechtfertigen, die aber halt nie groß in der Gunst des Publikums waren. Also es fehlt halt, wie du vorhin schon gesagt hast, es fehlt ein Herr der Ringe, es fehlt ein Titanic, es fehlt so ein Massenfilm, der halt auch irgendwie künstlerisch irgendwie gerechtfertigt ist.
Ja, wobei man ja schon sagen muss, allein durch die Berücksichtigung von Netflix-Produktionen, die ja vielen Leuten, ich sag mal, viel leichter zugänglich sind oder viel selbstverständlicher zugänglich sind als Filme, die nur ins Kino kommen, für die man sich oder wo man sich aktiv entscheiden muss, dafür Geld auszugeben. Ich glaube, dass Netflix-Filme diese Lücke so ein bisschen schließen könnten. Also ich meine, klar, man hat da jetzt einen Mank vielfach nominiert. Da hat man immerhin Netflix und Fincher so als Argumentationspunkt, wo ich sagen könnte, vielleicht schauen sich da ein paar mehr Leute diesen Film an. Und muss man aber auch sagen, ist Mank wiederum schwarz-weiß. Das heißt, der grenzt sich da schon so direkt bei einem gewissen Publikum ab, glaube ich. Also da ist dann direkt die Hürde größer, sich in einen Schwarz-Weiß-Film, der, ich glaube, 2,5 Stunden geht, oder da ging ja nur 2. Jedenfalls ist ja jetzt auch kein 90-Minüter gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Netflix-Produktionen da in diese Lücke treten könnten.
Könnten. So. Ich hoffe es, weil es gibt offensichtlich nicht mehr diese Einzelpublikumshits, also sowas wie ein Titanic halt einfach. Das gibt's einfach gerade nicht. Du hast eine Franchise, du hast eine Marke, du hast eine Serie, die ausgebaut wird. Und ich glaube, für die ist es halt einfach nur eine riesengroße Hürde. Ja, und ja, ich gebe meinen Fehler gerne zu. Für die ist es halt einfach noch eine sehr große Hürde, sowas wie Fast and Furious 9 oder Endgame, ja, oder keine Ahnung, oder Spider-Man 3. Irgendwie mit da aufzuzählen. Ich fürchte, sie weigern sich eigentlich noch zu sehr. Und du hast dann aber halt nur so einen Tenet als einzigen. Und den wollten sie offensichtlich nicht haben. Nee, ja, aber der hat wohl dann auch zu wenig Leute erreicht. Aber es fehlt halt, wie gesagt, so ein Herr der Ringe, Titanic, als irgendwie sowas Großes.
Sie haben es ja versucht, ne? Sie haben es ja, glaube ich, vor 2 Jahren versucht mit dieser Filmkategorie Box Office, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Erinnert ihr es noch, dass sie so Most Popular Movie, wo die Denke ja auch schon falsch ist, ne? Also ich sehe das genauso wie ihr. Ich glaube trotzdem, und das ist ja etwas, worüber wir auch häufig gesprochen haben, was ja auch hierzulande ein großes Problem ist. Hier ist ja Entertainment und Erfolg nicht gleich künstlerisch anspruchsvoll, was ja meiner Ansicht nach nicht stimmt, ne? Also du kannst ja, also es geht ja beim besten Film nicht nur darum, was ist der künstlerische Anspruch, sondern auch, wie erfolgreich, finde ich, war er. Und ich finde, da kann man das Feld ja auf jeden Fall schon breiter aufstellen und auch breiter machen. Heißt jetzt nicht, dass Fast and the Furious 10 nächstes Jahr bei den Oscars als Best Picture nominiert sein sollte. Aber ich finde, man kann da schon, Also wenn man sich mal überlegt, und ich finde, da hat Antje ja absolut recht, Netflix sollte diese Lücke schließen, hat aber jetzt auch noch nicht aus allen Rohren gepfeffert. Sie waren ja im Prinzip eher so Steigbügelhalter für viele Filme, die sonst verpufft werden. Also zum Beispiel Sacha Baron Cohen wollte ja Borat nie an Amazon geben, aber wollte unbedingt, dass dieser Film rauskommt, noch während der Trump-Presidency, einfach wegen dieser Giuliani-Geschichte. Und hat dann Amazon hat dann zugegriffen und dadurch ist der Film auch rausgekommen, was ja total nachvollziehbar ist. Ob das jetzt ein guter Film war und zu Recht nominiert wurde, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, dass auch das, was Spielberg gesagt hat, dass Netflix-Filme keine richtigen Filme sind. Ich glaube, auch da muss die Academy einfach nachdenken. Die müssen sagen, okay, hört mal zu, wir öffnen jetzt das Fenster für die Einreichung. Wir machen das jetzt auch anders, weil Netflix, Amazon, auch Disney, wer da alles kommt, HBO Max, das sind ja alles Player, die im Prinzip ja für uns, die wir Kino lieben und schätzen, ja im Prinzip Schlaraffenland sind, weil die können ja auch gute Filme machen. Und dann muss man einfach aus dem Pott wählen. Also ich glaube, man muss sich auch offen zeigen, von Seiten der Academy neue Wege zu gehen. Und dann funktioniert es auch.
Ja. Ja, aber es fehlen, glaube ich, dann wirklich diese Massenphänomene. Ja, momentan. Und das ist halt natürlich durch Corona geschuldet. Und so schön es ist, dass ein Mank jetzt da so oft erwähnt wird oder dass halt so Filme wie Ma Rainey's Black Bottom hochgespielt werden oder so, die man halt sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Oder Nomadland. Das ist ja auch schon erstaunlich. Ne? Der Film ist ja wirklich sehr wenig, wenn überhaupt, im Kino zu sehen gewesen, wenn dann auf Festivals so. Und trotzdem hat er wohl genug Leute erreicht, auch innerhalb der Academy, um zu sagen, ey, das ist der beste Film. Mhm. Ja.
Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass sie einen Oscar kriegt, ne?
Sie?
Also, ja. Also ich fand sie super, aber die Politik, also es ist ja, haben wir auch drüber diskutiert, ne? Es geht ja um die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler. Und ich sag's nochmal, Chadwick Boseman ist ein super Schauspieler, aber nicht für Ma Rainey's Black Bottom. Ne? Und deswegen fand ich's, und alle haben dann geschimpft, warum ist Anthony Hopkins? Weil Anthony Hopkins einfach super gespielt hat und besser war als Chadwick Boseman. Wenn sie ihm hätten ein posthum einen Oscar verleihen wollen, dann hätten sie ihm eine extra, das hat Schröck letztes Mal schon gesagt, eine extra Kategorie widmen sollen. Dann wäre es auch super gewesen. Und bei Frances McDormand ist es eigentlich so in der Vergangenheit immer gewesen, dass da auch die Politik so ein bisschen eine Rolle spielt. Ich meine, das ist ihr dritter Oscar. Ich glaube, innerhalb von wie vielen Jahren jetzt? Also Three Billboards Outside Ebbing, Missouri war 17 oder 18.
Ja, irgendwo im Dreh, ne?
Genau, und den anderen, wann hat sie den gekriegt?
Fargo.
Das ist auch höchstens 12 Jahre her oder länger?
Ja, Fargo war in den 90ern, ne?
Ja, also dann über 20 Jahre her. Okay, aber das finde ich auch spannend, dass sie drei Oscars kriegt. Ne? Also, dass sie dem, sie hat super gespielt. Also, ich fand den Film beeindruckend, vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass das ja dokumentarisch und real vermischt miteinander war. Obwohl, dazu muss ich auch nochmal sagen, ich habe ja ganz viele Filme jetzt in diesen Tagen vor den Oscars in Quarantäne geguckt. Ne? Da wirst du nicht fröhlicher. Nee.
Ja, Steven, ich weiß gar nicht, wie sieht's bei dir aus? Musst du jetzt zum Podcast oder?
Weil ja, wir haben jetzt schon in 13 Minuten muss ich anfangen zu reden.
Okay, dann haben wir also noch ein paar Minuten. Was hast du denn so im Flugzeug geguckt? So, was gab's denn da zu sehen? Hast du noch irgendwas Schönes sehen können?
Oh, ey, also darf ich das so deutlich sagen? Ich habe gekotzt, ne? Ich freue mich ja immer wie ein Schnitzel, wie so ein kleiner Junge aufs Bordprogramm, ne? Und dann gucke ich da rein und denk so. Habt ihr das irgendwie seit 1986 mal abgedatet? Da ist nichts gewesen. Nichts. Ganz im Ernst, nichts. Ich habe mich dann irgendwann dabei ertappt, Bill und Ted mir anzugucken. Und dann habe ich gedacht, ey, also so desperate bist du dann auch nicht. Ich hatte dann im Vorwege mir die ganzen Sachen so hier Promising Young Woman, Pieces of a Woman und Mank und sowas runtergeladen und das mir dann auch nochmal angeguckt und mir dann zu Notizen gemacht. Ja, und dann fliegst halt die ganze Zeit mit Maske, ne? Wenn du dann einlullst, dann ist das so ein Terrarium, in dem du aufwachst danach. das war echt ein bisschen unangenehm, aber es war okay. Nee, ich habe nichts gesehen. Also wie gesagt, ich habe Bill und Ted mir angeguckt, ich habe nochmal Aquaman geguckt. Ich habe dann hier den Ben Affleck-Film geguckt, wo er der...
Der Basketballtrainer?
Ja.
No Way Back oder so hieß es? Nee, kein Weg zurück.
Ja, genau. Way Back, oder nicht? Ist das nicht...
The Way Back, ja, stimmt, Back? Genau. Ja.
The Way Back, genau. Also er kommt ja zurück. Wo ich dann auch dachte, so, okay, wie viel in der Phase hat er gespielt und wie viel war echt?
Das war wohl kurz danach. Das war kurz nach dem Entzug, den er wohl gemacht hat. Und das als Teil des Entzugs. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Okay, ja, gut.
Hätte ich übrigens gedacht, dass er nominiert wird als bester Hauptdarsteller, muss ich sagen. Bin ich eigentlich ziemlich sicher von ausgegangen, ja.
Stimmt, der ist auch völlig untergegangen. Schade eigentlich.
Ja. The Way Back.
Ja.
Ja, ich hätte gedacht, der kriegt eine Hauptdarsteller-Nominierung dafür. Also Affleck.
Ja, also ich finde, er hat das super gemacht. Also ich finde, er ist ja auch ein super Schauspieler. Der, es ist einfach, ich meine, das muss man ganz ehrlich mal sagen, der ist auch von Hollywood kaputt gemacht worden, ne? Also ich habe den ja auch schon ein paar Mal erlebt, das ist ja ein extrem smarter, cooler Kerl, der ja auch viel davon versteht. Ich glaube, der ist einfach an dieser Situation gescheitert, was natürlich extrem schlimm ist. Aber das wollte ich nochmal sagen, zum Beispiel, wer für mich einer der Verlierer ist, obwohl er ein Gewinner ist, dieser Verleihung ist Daniel Kaluuya.
Ja?
Ja, ich fand sein Gehabe auf dem Teppich und sein Gehabe in der Verleihung fand ich extrem uncool. Extrem uncool. Also das war für mich so, das war für mich nicht nachvollziehbar. Ich finde, er war großartig in dem Film, obwohl für mich immer noch nicht ersichtlich ist, warum er bester Nebendarsteller war und nicht bester Hauptdarsteller. Aber das ist noch eine andere Diskussion. Aber das war mir zu viel, keine Ahnung, fand ich den Leslie Odom total cool. Keine Ahnung, ich mochte die Art nicht von Daniel Kaluuya. Ich fand ihn einfach komisch. Der hat sich auch so komisch verhalten am Teppich.
Aber hattest du im Nachhinein diesen Ausschnitt gesehen, der viral gegangen ist? Da wurde Daniel Kaluuya von einer Kollegin gefragt, wie es denn war, mit Regina King zusammenzuarbeiten. Die Dame hat also nicht gerafft, dass Daniel Kaluuya...
Nicht Leslie Odom Jr.
Ja. Und es kann natürlich sein, dass du ihn nach dieser Frage... gesehen hast, dass da sein Tag vielleicht einfach durch war nach dieser Frage. So.
Unangenehm.
Okay, aber danke. Das könnte es erklären.
Das könnte wirklich erklären.
Das ist hardcore. So, ihr Lieben, ich muss jetzt leider los.
Ja, Steven, kein Thema. Kein Thema.
Ey, und wisst ihr, was das Coole ist? Jetzt schneit oder es hagelt. Guck mal.
Ja, wir hören es ja auch schon die ganze Zeit im Hintergrund bollern.
Ja, hier gewittert's.
Ja.
Also ey, vielen Dank, dass ihr mich habt so viel sammeln lassen. Also wie gesagt, ich finde, es gibt viele Learnings. Ich finde, ihr habt super zusammengefasst. Man freut sich immer wieder auf die Verleihung und denkt, da kommen Überraschungen und dann wird man enttäuscht. Aber das ist ja so wie als kleines Kind. Irgendwann kriegst du das auch zu Weihnachten, was du dir wünschst. Und vielleicht erleben wir das noch in den nächsten Jahren. Also ich hoffe, dass da so eine Kehrtwendung entstanden ist.
Ja, wir auch. Hey Steven, dein Bild bricht schon wieder ab. Ich danke dir vielmals.
Okay.
Hab noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald.
Alles Liebe.
Ciao.
Tschüss. Ja. Das ist der Vorteil, wenn man einen wie ihn hat. Ja? Weil nochmal richtig solche Insights zu hören. Also das mit dem Büro, das sich da unter dem Tunnel befindet.
Richtig glamourös auf jeden Fall.
Aber er ist ja auf eine Sache leider gar nicht mehr eingegangen, nämlich auf die Hauptdarsteller-Sache.
Stimmt.
Das, was er dann erzählt, war viel spannender fast. Aber was mich nämlich interessieren würde, es wurde ja gemunkelt, dass diese Verleihung des besten Hauptdarstellers deshalb ganz zum Schluss war, weil ja alle davon ausgegangen sind, dass Chadwick Boseman den bekommt.
Alle sind davon.
Und dann endet das Ganze in der Vorstellung von Soderbergh damit, dass jemand eine sehr, sehr rührende Dankesrede postmortem auf Chadwick Boseman hält. Ist das tatsächlich dieses Kalkül im Nachhinein bestätigt worden? Oder ist das nur die sehr quasi...
Also da halten sie sich sehr im Schweigen. Es gibt auch hier und da noch mal, sag ich mal, Argumente, die dafür sprechen, dass es halt dann auch Joaquin Phoenix verpeilt hat.
Mhm.
So, weil der wohl nicht auch wusste, wie man in dem Moment reagieren sollte. Mhm. Und ich glaube, er hat da einfach das Notwendigste gemacht, weil es gibt wohl diese Regel, dass die dass niemand irgendwie diesen Oscar stellvertretend da einfach so entgegennehmen darf.
Okay.
Ja, ich glaube, das weiß nicht, ob das zurückzuführen ist auf die Marlon Brando-Aktion, aber das war das Ding und deswegen hat dann auch, glaube ich, Joaquin Phoenix gesagt, so schnell gesagt, ey, on behalf of the Academy, wir nehmen wir hier den Preis erstmal entgegen und, und Schluss. So, ich glaube, Phoenix hat in dem Moment realisiert, fuck.
Scheiße.
Es ist nicht der geworden, von dem sie alle gedacht haben, er ist geworden. Ja. So, also bringen wir die Nummer jetzt hier zu Ende. Weil, warum machst du das? Ich meine, wir saßen hier noch da und ich hab das noch vorher gesehen. Ich habe gesagt, pass auf, die werden den letzten, den Hauptdarsteller werden sie ans Ende packen. Und das haben sie gemacht. Warum sollten sie das machen, wenn sie von nichts anderem ausgehen, als dass Chadwick Boseman gewinnt? Und dann muss man sagen, dann ist das System da vielleicht auch nicht so das Idealste. Ja. Da fehlt dann wahrscheinlich noch mal ein Bindeglied zwischen den Juristen, die wissen, wie die Ergebnisse sind, und irgendeinem, der auch mal auf den Produktionsplan guckt so und sagt halt, ey, hier, vielleicht wäre es nicht das Beste, den Hauptdarsteller ans Ende zu machen.
Auf jeden Fall. Aber das war vielleicht auch mit einer der Aspekte, wo Soderbergh halt meinte, es soll filmischer werden. Deshalb, das stimmt.
Na gut, so viel zu den Oscars. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich was zurück mit ein paar Filmen noch, die ihr dieses Wochenende schauen könnt oder halt wann immer ihr möchtet. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Felin und mir. Inzwischen ist Steven jetzt auf dem Weg zum Podcast. War aber echt ein schöner Einblick, den er geliefert hat. Und es ist irgendwie gut zu sehen, dass man auf solche Einblicke zurückgreifen kann oder dass man solche Einblicke mal hier in Form von seiner Expertise bekommt. Aber wir haben natürlich noch ein paar Filmempfehlungen für euch. Ne? Jetzt wollen wir mal ein bisschen über Filme reden, denn dafür sind wir auch hier angetreten. Hier sind mal ein paar Streaming-Tipps aus der Vorwoche, weil wir ja letzte Woche mal eine Verschnaufpause eingelegt haben.
I love the Smiths.
Sorry?
I said I love the Smiths.
Ist das ein orange gebrannter Kombi von 1993?
There's nothing to be scared of.
Just like that?
Just like that.
Achtung an alle Roboter! Nehmt jeden Menschen auf dem Planeten gefangen!
Ha! Gut, ich hatte nicht die Information vorliegen, dass wir nur einen einzigen Supercut haben. Ich dachte, wir hätten zwei, weil wir halt letzte Woche schon eigentlich einen Supercut vorbereiten wollten. Aber gut, das war jetzt so ein bisschen das gesammelte Programm aus Sachen der Vorwoche und Sachen, die jetzt noch kommen werden. Denn nächsten Donnerstag ist ein Feiertag. Und weil wir da nicht arbeiten wollen, werden wir eine Folge voraufzeichnen, in der wird es aber nicht wirklich um aktuelle Streaming-Empfehlungen gehen. Deswegen haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen auf das, was so jetzt innerhalb der nächsten Woche erscheint und wollen aber noch mal ein bisschen zurückgreifen auf das, was bereits erschienen ist. Und ich muss einen kleinen Fehler korrigieren, denn in diesem Supercut war ein Film dabei, der bereits nicht mehr erhältlich ist, nämlich Jackie, die First Lady, ist leider nicht mehr in der Arte-Mediathek erhältlich. Das tut mir ein bisschen leid, aber ja, vielleicht.
Da kann man sich ja auch mal die Blu-ray kaufen, ne?
Genau. Denn allein für den Soundtrack sollte diese Anschaffung den Preis wert sein.
Ich sag immer wieder, der beste Darren Aronofsky-Film, der nie von Darren Aronofsky gemacht wurde.
Ja, für alle, die es nicht wissen, darin geht's halt um die Stunden oder eben die Tage direkt nach dem Attentat an John F. Kennedy, wie halt seine Frau Jackie Kennedy das halt erlebt hat und verbracht hat. Und dann halt auch parallel dazu um die Rahmenhandlung so gesehen ein Interview mit einem Reporter, der halt, ja, nicht das schreiben soll, was er möchte, sondern es so schreiben soll, wie sie es schon sich gerne das vorstellt. Weil sie so viel über sie falsch erzählt worden ist. Das ist die Bedingung. Ja, was haben wir noch? Ich glaube, ihr habt es nicht gesehen, deswegen empfehle ich es nochmal. Es ist schon länger erhältlich, aber ich habe jetzt gestern, habe ich es endlich abgeschlossen, die 12. Folge von The Movies, die Geschichte Hollywoods. Das ist eine Dokumentation oder Doku-Serie, die jetzt gerade in der ARD-Mediathek erhältlich ist, bei der in 12 Folgen die gesamte Geschichte Hollywoods von den 30er Jahren an bis in die 2000er rein. Ich glaube, das aktuellste Beispiel, was ich jetzt anhand der Ausschnitte entdecken konnte, war Infinity War von 2018. Okay. Also es reicht bis ungefähr 2018 so ran. Und ja, es kommen alle Leute, also es kommen richtig viele Leute vor, ja. Also Spielberg, Scorsese, nicht Cassavetes, Bogdanovich, Julia Roberts, diverse Drehbuchautorinnen, Produzentinnen, Andy Serkis und was weiß ich, also John Singleton, jede Menge Leute sind da am Start. Auch Frances McDormand zum Beispiel. Und das ist toll. Also die ersten Jahre, so die ersten Folgen, da verschwimmt das so ein bisschen, der Verlauf durch die Geschichte. Aber ich glaube, spätestens ab den 60ern, das ist so Folge 4, 5, gibt's immer für ein Jahrzehnt zwei Folgen. Also die 60er, die 70er, die 80er, die 90er und die 2000er haben jeweils zwei Folgen, wo halt auf die Einzelheiten so und auf die Hits und auf die Highlights so eingegangen wird. Und ich habe mir das wirklich jeden Abend zum Einschlafen, habe ich mir eine Folge gegeben. Es ist Balsam für die Seele. Es ist so schön zu sehen, welche Filme hier hervorgehoben werden und dann zu sehen, ja geil, die mag ich auch. Oder es ist schön zu sehen, welche Filme hier hervorgehoben werden, wo man feststellen muss, fuck, die kenne ich noch nicht. Ja? Cool. Also meine Watchlist ist um mindestens 10 Filme reicher geworden. Und das nur bis zu den 70ern. Und darüber hinaus, wie gesagt, finde ich schön, was diese Filmschaffenden alles zu diesen Sachen erzählen. Paul Thomas Anderson ist mit dabei, Maya Rudolph ist mit dabei. Also wirklich, es kommen immer mal wieder kommen irgendwelche Leute vor die Kamera, wo du denkst, ach krass, haben sie den auch noch erwischt. Cool. Und es ist einfach toll. Macht einfach Spaß.
Vor allem, es klingt ja auch sehr positiv. Es klingt ja jetzt nicht nach, das Kino wurde in den letzten Jahrzehnten immer schlechter, sondern offenbar scheint in der Doku ja wirklich alles seine Daseinsberechtigung so ein bisschen zu haben.
Ja, wenn ich jetzt hier einen kleinen Kritikpunkt anbringen könnte, ist, man geht nicht so sehr auf Flops ein. Okay. Wo ein Kevin Costner zum Beispiel der mit dem Wolf-Tanz positiv hervorgehoben wird, ja, dass er da halt schon 3-Stunden-Western präsentiert hat als Regisseur so und das trotzdem ein richtiger Erfolg war, wird dann irgendwie schon verschwiegen, dass Waterworld ein finanzieller Flop war, der bis dato noch keine vergleichbaren Ausmaße kannte. Wenn man so ein bisschen, ja, es kommen hier und da mal vielleicht so Hinweise, Cleopatra oder auch Heaven's Gate, das wird schon mal erwähnt, aber die sind halt auch geschichtlicher, einfach bedeutender, glaube ich dann. Aber man hält sich mit Flops und Misserfolgen hält man sich eigentlich zurück, sondern man konzentriert sich eigentlich auf das, was erfolgreich wurde, was denkwürdig wurde, was irgendwie Spuren hinterlassen
hat. Du hast es ja gerade gesagt, also in der Regel sind ja die Flops eher weniger die Filme, die ihre Spuren hinterlassen und das filmgeschichtliche Treiben irgendwie prägen. Wahrscheinlich war das deshalb nicht so relevant, da auch noch über die Flops zu sprechen.
Ja, also denke ich mal. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch mal eine Ergänzungsdokumentation so über die Misserfolge Hollywoods oder so. Wäre schon schön. Aber ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich fand's super. Ich fand's wirklich super. Ich habe stellenweise wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil dann eben in den Momenten die Filme gezeigt wurden mit den entscheidenden Szenen, wo ich dann plötzlich die Flashbacks bekommen habe. Oh ja, oh, war gut. So, was haben wir noch? Voyagers auf Amazon ist Herr der Fliegen im All mit Colin Farrell, der 30 künstlich gezüchtete Jugendliche beaufsichtigen soll. Die müssen 86 Jahre durchs All reisen, um zu einem anderen Planeten, erdähnlichen Planeten zu kommen, um den dort zu besiedeln. Denn im Jahr 2036 oder so, oder 63, wen wundert's, beziehungsweise 63, ist die Erde am Arsch und die einzige Rettung, die Menschheit irgendwie rüber zu wuppen, ist halt diese Mission. Ein Film, der mir so gar nicht gefallen hat, den ich wirklich nicht gut fand. Ich sag's einfach mal so. Er ist schick inszeniert, er hat talentierte junge Menschen und Schauspieler im Cast. Limitless war ein guter Film, meiner Ansicht nach. Aber danach ging's mit Neil Burgers Karriere.
Na, hat er doch noch diesen Zaubererfilm gemacht. The Illusionist.
Der ist doch. Ach, war der auch noch von dem? Der war auch noch okay, wenn dann. Also wenn er es war. Aber ja, hier diese Jugendlichen entdecken halt plötzlich Ungereimtheiten im Urin. Und weil diese Ungereimtheiten neugierig machen, erforscht Ty Sheridan, okay, diese blaue Flüssigkeit, die wir jeden Tag einnehmen müssen, ist so eine Art Droge, die unsere Triebe im Zaum hält. Also was machen Jugendliche, wenn sie feststellen, dass man sie kontrollieren möchte? Lassen's bleiben. Und was passiert, wenn Jugendliche einfach in der Pubertät eingesperrt in so einem Raumschiff alleingelassen werden? Ja. Man kann es ungefähr an einer Hand abzählen und deswegen gibt's von mir die vorsichtige Empfehlung, wenn ihr nicht zum x-ten Mal wenn ihr nicht zum x-ten Mal Herr der Fliegen irgendwie in einer Variation sehen wollt, die sehr aseptisch wirkt, meiner Ansicht nach, dann könnt ihr euch auch Voyager sparen. Aber das will ich jetzt nicht zu sehr ausprobieren. So. Ein Film, den mir Alvin. den mir Alvin empfohlen hat. Der ist auch schon etwas länger auf Netflix. Er heißt Alo, der Alligatorjunge. Und den habe ich dann auch Antje empfohlen, beziehungsweise ans Herz gelegt. Und wir waren beide relativ überrascht. Ich habe noch nicht fertig schauen können. Das war der letzte Film, den ich gestern Abend angefangen habe. Und dann war es dann doch zu spät. Ich konnte ungefähr eine Stunde sehen. Du hast ihn komplett gesehen?
Ich habe ihn komplett gesehen, ja.
Worum geht's in Alo und der Alligatorjunge?
Es geht um ein Mischwesen aus, es wird gesagt Mensch und Alligator. Ich finde, er sieht dann doch mehr aus wie 80% Alligator und 20% Mensch. Aber das ist halt, er ist halt so ein Hybridwesen. Und er erfährt irgendwann von seiner menschlichen Ziehmutter, bei der er im Sumpf aufwächst, dass ja er einen Vater hat, der in New York lebt, ne?
Ja.
Und dann nimmt er sich vor, so optimistisch und positiv und ja, er ist halt so die Positivität in Person, reist er halt nach New York, um seinen Vater zu suchen. Und auf dem Weg dorthin trifft er auf ganz viele andere, wie sagt man das jetzt, ohne dass es despektierlich klingt?
Außenseiter, Individuen,
ja, die halt nicht so in die Norm passen, wie er halt eben auch. Und gemeinsam mit ihnen verfolgt er eben sein Ziel, seinen Vater zu finden. Und da, an der Stelle bist du ja jetzt, ne?
Genau. Also,
und das ist halt wirklich eine sehr, sehr charmante, in einen sehr tollen Look gepackte Geschichte über, oder ein, ja, ein, wie soll ich sagen, ein Appell daran, Individualität zuzulassen und einander so zu nehmen, wie man ist, aber auch an die Außenseiter vielleicht mal zusammenzuhalten. Und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Vom Stil her, also vom optischen Stil, erinnert er mich sehr an Klaus zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du noch andere bessere Beispiele hast. So viele Netflix-Animationsfilme habe ich nicht gesehen.
Mich hat es tatsächlich vom Stil her an Gravity Falls so ein bisschen erinnert.
Stimmt. Ja, das okay.
Ja,
habe
also
ich zwei, drei Folgen von gesehen.
Oder wie ist es? Hilda? Hilda zum Beispiel. Wäre auch so vom Stil her. Das waren so meine Assoziationen. Aber Klaus, ja, kann man
vielleicht auch deshalb als erstes, weil Klaus der letzte Animationsfilm war, den ich bei Netflix gesehen habe. Und was man auch noch sagen muss, Musical. Also, oder beziehungsweise sehr musikalisch.
Ist sehr musikalisch.
Die Figuren sind sich die ganze Zeit darüber bewusst, dass sie gleich singen. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, ob das dann noch ein Musical ist oder ob es einfach ein Film mit Musikeinlagen ist. Und die gehen sehr ins Ohr. Also ich muss schon sagen, ich habe bei einer Szene auch den Song dann direkt nochmal zurückgespult, weil ich den so schön fand.
Am Strand? Und, nachts?
Genau, wo sie ihren da ihren Gefühlen freien Lauf.
Genau, ist. Den fand ich auch schön, den Song.
Und muss echt sagen, wirklich, wirklich schön. Ich hoffe, es gibt den Soundtrack irgendwo.
Ja, also ich muss auch sagen, bisher bin ich sehr überrascht. Ich werde den jetzt auch meinen Kindern zeigen, weil das ist eine schöne Botschaft, die da mitgegeben wird bisher. Und ich mag, wie selbstverständlich der Film dann auch so ein paar Themen aufgreift irgendwann. Da muss ich schon sehr lachen. Da machen sie so eine Zugtür auf, weil sie glauben, da ist jemand drin oder eine Scheunentür, ich weiß nicht genau. Und dann sieht man eine Kuh und eine Katze knutschen. Ja? Und ich fand das so charmant, weil damit halt einfach gesagt wird, ey, das ist vollkommen egal und es ist vollkommen cool so. Ja, ohne großartig da auf nochmal drauf bewusst hinzuweisen oder sowas. Und solche Sachen, also das fand ich schon erstaunlich erwachsen, aber gleichzeitig ist da auch viel schön alberner Kinderkram drin. Ja, also danke für den Tipp, Alvin. Habe ich genossen. Gut.
Es kommt auch noch eine Serie dazu.
Ai Alo heißt sie, ne? Kann das sein?
Ich Herz Alo,
alles klar. Die setzt dann ungefähr am Ende des Films an, wenn ich das richtig gelesen habe.
Macht auch Sinn. Ja. Also ohne der jetzt vorwegnehmen zu wollen, wie es ausgeht, aber es macht tatsächlich Sinn, das weiterzuerzählen.
Ja. So, was haben wir dann noch? Sörensen hat Angst, habe ich mir auf Antjes Bitte hin nochmal angeguckt. Fand ich super.
Ja, also, ne?
Auch. Fand ich wirklich gut.
Gut.
Ja. War vorher in der ARD, ist jetzt auch auf Netflix erhältlich, handelt von einem Kriminalhauptkommissar, der jetzt 2 Jahre lang krank war und aufgrund dieser Krankheit gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr in Hamburg Dienst zu machen. Ich gehe jetzt hier in die tiefste Provinz und möchte dort einfach eine ruhige Kugel schieben. Ja. Und naja, direkt am ersten Tag ist eine Leiche vorhanden. Der Bürgermeister wurde erschossen. Und Sörensen muss jetzt den Fall quasi klären. Und seinen beschaulichen Dienstabschied oder seinen beschaulichen Dienstwerdegang, den kann er erstmal ad acta legen. So, das ist alles andere als angenehm, was daraufhin passiert. Und ja, das wirkt am Anfang wie genau das, was man eigentlich erwarten kann, wenn man
heiter bis tödlich,
ja, genau,
die Eberhofer-Sachen, genau, ja. Also so klingt es auf dem Papier, muss man sagen, nur halt im Norden eben.
Und dann halt auch, wenn man weiß, dass das von Bjarne Mädel auch inszeniert wurde. Mhm. Ja, der spielt ja halt nicht nur die Hauptrolle, sondern hat den Film auch gemacht. Ich muss sagen, ich war am Anfang schon direkt begeistert von dieser Montage aus dem von der Rückbank aus, das fand ich schon cool.
Ja.
Ich frage mich, ob er bei dem Sturz da wirklich
geplant hat. Ja.
Aber ich muss sagen, ich mag den trockenen Humor teilweise, aber dann aber auch war ich überrascht, wie finster dieser
Film ist. Ja, der ist dann plötzlich super ernst. Ja.
Genau, und vor allen Dingen, wo ich halt finde, dass sich das eben doch total abhebt von den ganzen Sachen, die wir gesagt haben, ist, es sind zwei Dinge. Einmal dieses ganze Provinzielle, was man ja in diesen ganzen Krimi rein hat, das wird ja sonst immer so verklärend dargestellt. Und das ist immer so zum Schmunzeln. Und das ist hier ja überhaupt nicht so. Die drehen hier, haben sich dieses... das Dorf heißt Kartenbüttel in der See, in dem Film. Ist aber ganz woanders gedreht, weil es gibt dieses Dorf nicht. Und man nimmt das nicht, um da irgendwie groß da abzufeiern, dass man halt eben an der Nordsee ist, sondern man nimmt es deshalb, um zu veranschaulichen, dass selbst die schlimmsten Verbrechen halt auch da stattfinden können.
Ja.
Und das, während man das irgendwie so bei den Eberhofer-Sachen wird man da so drüber weglächeln, wenn sie sagen, ja, selbst hier bei uns auf dem Dorf. Ja. Ne?
Aber nach hier, 7 Krimis.
Ja, genau. Aber hier macht es das Ganze halt total beklemmt. Es macht super Sinn, dass dieser Film da spielt. Und der macht auch, dadurch wird er viel, viel intensiver, auf dass er Fall. Da spielt. Und es gibt so viele kleine Details in dem Film, wo man halt merkt, was Bjarne Mädel der noch können wird, wenn der noch viel mehr Filme nimmt. Gibt es eine Szene da in der Kneipe, wo er mit seiner Kollegin da sitzt und dann geben sie die Bestellung auf.
Oh Gott, die ist so gut.
Und dann kommt die Bedienung und stellt denen die Gläser hin. Und zwar stellt er das Bier zu ihm und das Wasser zu ihr.
Ja.
Dabei haben sie eigentlich was ganz anderes andersrum bestellt. Und dann drehen sie das. Es sind so winzige Details, die noch nicht mal als Gag gedacht sind, wo man aber einfach realisiert, Bjarne Mädel ist ein total guter Alltagsbeobachter.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, es ärgert mich ausnahmsweise mal, dass ein Krimi keine Fortsetzung bekommt. Wenn das als Serie liefe, ist natürlich die Frage, ob das dann seine Qualität beibehalten würde, so.
Ach, wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendwann mal noch einen weiteren.
Ja, es gibt ja noch weitere Vorlagen.
Ja.
Aber ich glaube drei. Ich glaube, der Autor schreibt jetzt am dritten, glaube ich.
Okay.
Aber ist halt die Frage.
Ich meine, ich fand auch ein paar Sätze, fand ich da einfach super. Ja, zum Beispiel, wenn er dann mit seiner Kollegin auf der Bank nachts hockt und sie raucht. Und dann ist sie so mein, ich bin 35. Ich habe ein Recht auf Lapskaus.
Ja.
Und das sagt in diesem Moment, wenn man die Szene die vorangegangene Szene sieht und wenn man das halt so alles mitbekommen hat, wie die so ist und so. Es sind so schöne, auf den Punkt gebrachte Sätze.
Ich finde die Charaktere auch einfach wahnsinnig gut. Also die haben alle eine schöne Hintergrundgeschichte und ich finde die alle auch super authentisch. Das ist eben nicht alles dieses, haha, wir sind auf dem Dorf und wir sind alle ein bisschen doof, wie es so häufig ist, so, sondern ich fand das super authentisch und ich fand die alle auch für sich interessant.
Ja, man hat das Gefühl, es sind erst die Figuren entstanden und dann das Ganze drumherum. Ja. Dann hat man überlegt, wie kann man denn die Figurenentwicklung glaubhaft untermauern, mit was für einer Geschichte. Und normalerweise habe ich halt das Gefühl, bei diesen ganzen Krimis ist es andersrum. Wir haben erstmal so, wir haben 10 Fälle auf Halde, jetzt packen wir da irgendwelche blinigen Figuren drauf.
Ja, genau.
Und so rum ist, glaube ich, besser.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also überraschend gutes Regiedebüt von Bjarne Mädel.
Ja.
Jetzt halt, wie gesagt, ich glaube, parallel noch auf ARD, glaube ich, abrufbar.
ARD Mediathek auch.
Aber jetzt auch halt bei Netflix und ich hoffe, das ist eine Chance für den kleinen Film, ein bisschen bekannter zu werden. Ja, so, was können wir noch mal ab? Ah ja, Netflix startet demnächst ein Film Monster? Also Monster Ausrufezeichen, Monster Fragezeichen, den habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, nein. Ich warte drauf, dass der...
Genau, da geht's um einen jungen Musterschüler, der plötzlich des Raubüberfalls und des Mordes angeklagt wird. Und dieser Film schildert so ein bisschen den Prozess, der ihm gemacht wird. Entschuldigung. Und ich weiß nicht, wie er ist. Ich bin gespannt drauf. Hat mich interessiert. Der Trailer hatte mich angesprochen. Der startet jetzt am 7.5. Dann noch mal ein Tipp für die Freunde, die ein bisschen mehr Zeit haben und auch dem Arthouse-Kino gerne zugewandt sind. In der Arte-Mediathek ist gerade La Flor erhältlich. Das ist einer der Kritikerlieblinge der letzten Jahre, der aber halt den kleinen Begleitfaktor hat, dass er halt eben 14 Stunden lang ist. Er wurde bei Arte, in 3 Teile aufgeteilt. Es ist aber dann in der Tat so, dass es Na, wo habe ich's? Es sind 4 Frauen, 8 Episoden und dann diverse Stile. Also dieser Film ist, genau, 4 Hauptdarstellerinnen, 6 Episoden, 8 Akte, Entschuldigung, 14 Stunden Film. Und dieser Film greift halt alles Mögliche ab. Es gibt Thriller, es gibt oder Slasher, es gibt Musical, es gibt Drama. Dieser Film streift halt so einmal durch das, ja, Kino und greift sich halt das raus, worauf er Bock hat und versucht es zu dekonstruieren und zu huldigen.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn angefangen.
In welcher Stunde bist du jetzt?
Ich bin noch weit angefangen. Der zweiten Stunde irgendwie.
Okay, weil ich nämlich gerne wissen würde, weil Arte ihn ja offenbar auch in 3 Teile teilt, ob sich das Ganze am Ende nicht vielleicht dann doch eher wie eine Serie anfühlt.
Ja, das ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt, beziehungsweise eine Problematik, die immer wieder aufkommt.
Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, wenn ich 6 Staffeln Schitt's Creek hintereinander gucke, geht das länger als das.
Ja, 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 ja. Aber er wurde damals ins Kino auch über 3 Tage
gebracht. Ja, ja, ich weiß, genau.
Ja, denn da ist mal ein Teil 211 Minuten lang, ja, dann ist mal ein Teil 152 Minuten lang und keine Ahnung. Aber ob der serielle Charakter dadurch entsteht, wüsste ich jetzt nicht, weil das fließt schon ineinander wieder, zum Teil. Ja, manchmal ist es dann auch deutlicher voneinander getrennt, aber natürlich eben durch die Episoden und die Akte. Mhm. Aber schon, das sind schon manchmal auch schleichende Übergänge. Okay,
okay. Weil ja viele auch zum Beispiel, der letzte Scorsese, Irishman, auch in mehreren Teilen geguckt haben.
Ob du jetzt Justice League, Irishman, den in mehr, also du wirst den wahrscheinlich in mehrere Etappen gucken.
Wahrscheinlich.
Also ich könnte es nicht, also ehrlich, ich könnte jetzt nicht 14 Stunden am Stück diesen Film gucken, das geht halt einfach.
Muss er eben auch leben.
Familiär, Alter. Und ja, menschlich halt, es geht halt einfach nicht. Ja, aber vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, sich das anzutun oder anzutun, Entschuldigung, nein. Das soll wirklich, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, fand ich schon interessant, so den richtigen, das richtige Klick hat es noch nicht ganz
gemacht. Kommt er erst nach 8 Stunden oder so?
Vielleicht kommt es erst nach 8 Stunden, aber vielleicht ist es auch wirklich etwas, was man nur im Gesamtwerk beurteilen kann. So, Downhill startet ab dem 7.5. auf Disney Plus. Kennst du den?
Ja, habe ich gesehen.
Das ist das Remake von Force Majeure oder Höhere Gewalt.
Ja.
Jetzt mit Will Ferrell und Julia
Louis-Dreyfus. Genau. Und inszeniert von den beiden, die auch The Descendants gemacht haben. Also, jetzt hätte ich fast Phil Lord und Chris Miller gesagt. Nein, die anderen beiden. Magst du einmal schauen? Unter anderem der Dean aus
ganz weit hinten.
Community, genau. Und ganz weit, ich wollte eigentlich den Namen von den Leuten wissen, aber.
Ach so, Ned Faxon und Jim Rash.
Richtig, genau. Und die haben sich halt eben diesen, der hat ja, glaube ich, auch damals Golden Globe gewonnen, Force Majeure, höhere Gewalt, vorgenommen. Und ihn in Teilen 1:1, was auch teilweise die Kameraeinstellung und so angeht, geremaked. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich mag das Original nicht. Ich finde, dass. Ich weiß nicht, wie du zu höherer Gewalt stehst.
Ich bin ein sehr großer Fan des Originals.
Okay, ich muss nämlich leider sagen, ich nicht. und alles, was ich am Original kritisiere, finde ich, macht das Remake besser. Das ist sicherlich auch Geschmackssache. Das Remake geht tatsächlich mehr, meiner Ansicht nach, in die Konfrontation. Während im Original es vor allem mehr darum geht, dass sie eben nicht miteinander sprechen und dass so viele Dinge unausgesprochen bleiben und sich, das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich den Film nicht mag, wo ich mir denke, setzt euch doch einfach mal eine Stunde an den Tisch, haut euch die Worte um die Ohren, aber ich weiß, der will eine andere Realität abbilden. Ich weiß, das ist total realistisch in dem Film, weiß ich, aber es finde ich.
Funktioniert auch so nicht.
Ja, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls im Remake funktioniert. Im Remake funktioniert, wenn man auf der einen Seite Dinge nicht ausspricht und auf der anderen Seite die ganze Zeit so eine passive Aggression mitlaufen lässt und der Film ist insgesamt lauter. Verstehst du? Und geht.
Amerikanischer?
Und amerikanischer und Mainstream-tauglicher, würde ich auch sagen. Aber ich finde, dass vieles an dem Witz in Force Majeure, dass das hier besser ausgespielt wird. Sag ich ganz ehrlich.
Du, er ist jetzt da.
Also dafür wird er auch viel kritisiert, so. Auch was du gerade gesagt hast, dieses, man typisch, die US-Amerikaner nehmen sich wieder einen Erfolgsfilm vor und machen denen so ein bisschen, schleifen so die Ecken und Kanten ab. Ich finde tatsächlich, dass sie mit Downhill dem Original Ecken und Kanten zugestehen, die ich im Original vermisst habe. Aber ich weiß, da bin ich tatsächlich relativ allein auf weiter Flur. Da kam ja nicht wirklich gut an. Da ich immer noch besser schreiben kann als reden, meiner Ansicht nach, verweise ich ausnahmsweise tatsächlich mal auf meine Kritik zu dem Film. Und ja, wenn man da noch ein bisschen mehr wissen will.
Ja. Ich habe noch nicht gesehen. Ich werde den Vergleich jetzt mal antesten, weil bisher kam ich nie in die Gelegenheit. Was können wir jetzt kürzer abhaken? 500 Days of Summer. 500 Days of Summer können wir kürzer abhaken. Der startet auch auf Disney Plus am 7. Mai. Und ja, die Höhen und Tiefen einer Beziehung von vorne, von hinten, von zwischendurch und mittendrin erzählt. Also ein Film, der die Beziehung zwischen Summer und wie heißt er?
Ich kann mir keinen Namen merken.
Okay.
Ben, Peter, irgendeinen ganz normalen Namen. Tom?
Tom.
Tom.
Tom. Ja. Tom lernt Summer kennen, seine Arbeitskollegin, und dieser Film nimmt halt ihre gesamte, also rekonstruiert ihre Beziehung einfach komplett einmal von vorne bis hinten. Oder?
Ja, ja. Ja.
Sehr verspielt, ja, genau. Sehr fantasievoll.
Aber er ist halt, finde ich, also der ist von 2009 und ich finde, dass der für 2009 schon sehr progressiv war. Und als ich den zum Beispiel das erste Mal gesehen habe, habe ich Summer gehasst. Und als ich älter wurde, habe ich gemerkt, nee, Moment mal, Tom ist hier das Problem. Und ich habe den bestimmt 4-5 Mal gesehen und der gefällt mir jedes Mal, wenn ich den gucke, gut, weil der so dieses Indie-Kino ist, aber so diese Nice Guy und Manic Pixie Dream Girl Sache so ein bisschen dreht, so. Und ich glaube, dass der jetzt besser ankommt als 2009. Ich glaube, der war für 2009 zu progressiv.
Ja.
Weil sie, also, das ist auch kein Spoiler, sie sagt halt, sie lernt sich kennen und sie sagt, sie will nichts Ernstes.
Ja.
Und allein das schon mal zu drehen, dass es die Frau ist, die sagt, ich will nichts Ernstes, fand ich für 2009 schon gar nicht so schlecht. Und ja, der ist auch so, wenn man sich so Interviews danach durchliest, auch mit ihm, nimmt er auch Summer in Schutz und sagt, nee, Moment mal, sie ist gar nicht das Problem mit diesem Film, Leute. Ihr habt das alles ein bisschen falsch verstanden. Und ich finde den so toll, der hat so tolle Ansätze. Man fühlt so mit ihm am Anfang und dann hinterfragt man das so ein bisschen. Also ich bin total begeistert von dem Film.
Ja, krass. Ich hab das immer so als Reifeprüfung Ende verstanden. Mhm. So, weil, also ich habe jetzt nie irgendjemand die Schuld gegeben.
Ja.
Ich habe halt einfach nur gesehen, zwei Menschen, die sind nicht füreinander bestimmt. So, die haben es versucht. Die haben es mehrfach versucht, die haben sich auch Mühe gegeben, aber sie mussten letztendlich einsehen, dass es vielleicht nicht so hinhaut, so, ja.
Ja, sie wollten halt was Unterschiedliches, so.
Genau.
Und ein Part kann es halt nicht so gut akzeptieren.
Ja, aber das ist ja. Und dann aber auch so eine Romantik wieder auf den Boden geholt, dass genau, man halt am Ende sagt, ja, es ist zwar schön und gut, was du dir in deiner Fantasie in deinem aufkommenden Verliebtsein irgendwie so denkst.
Ja.
Aber die Realität ist halt manchmal eben eine andere.
Und ich glaube auch, der Film reift mit einem selber so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, dass man den vielleicht war er damals gar nicht progressiv, so, nur man kann ihn vielleicht heute ein bisschen besser verstehen.
Ja.
Und man kann heute beide sein. Dass es in diesem Film kein Feindbild gibt, so gesehen, Böse und keinen Guten oder halt eben andersrum. Aber vielleicht war man 2009 selber noch nicht reif genug und brauchte für alles irgendwie einen Schuldigen
oder so.
Also ich mag den auch sehr.
Ja. Kann doch nicht sein, dass der da das Mädel nicht kriegt.
Ja, wirklich. Also ich finde den wirklich richtig toll. Ich glaube, den werde ich mir auch den direkt gleich nochmal anschauen.
Ja, siehste. So, ein Film, den ich Antje, glaube ich, schon 15.000 Mal angeschaut hat. Deswegen werden wir ihn versuchen, ganz kurz abzuhaken. Der startet im Rahmen des Amazon Kinderprogramms. Ich kann es euch zeigen, ne? Also ich hab die auf dieser Seite.
Gut.
Guckt, also ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber guckt auf dieser Seite kann ich euch zeigen, dass der da im Kinderprogramm.
Er wurde ja damals auch so vermarktet.
Ja. 7 Minuten nach Mitternacht ist gemeint. Ein Film über einen jungen Mann, der eines Nachts Besuch von einem Baum bekommt oder einem Baummonster, der sagt, ich erzähle dir jetzt drei Geschichten und wenn ich das vierte Mal komme, musst du mir eine Geschichte erzählen. Mhm. Und was das alles mit seiner Situation oder mit der Situation des Jungen zu tun hat, das wird halt im Laufe dieses Films erklärt. Ja. Hast du ihn gesehen?
Ja.
Und was sagst du, bist auch ein Fan? Oder
ja, ich fand ihn richtig gut.
Ja, also wir alle drei sind Riesenfans von diesem Film.
Hm.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, Feline. Ich habe Rotz und Wasser.
Ich auch, ganz, ganz schlimm. Die ganze Zeit, ich konnte auch nicht mehr aufhören.
Ja, und er ist toll besetzt, er ist toll inszeniert. Es ist eine Schande, dass der junge Mann den Nachwuchspreis da nicht bekommen hat, obwohl alle anderen um ihn herum komplett alle Preise abgeräumt haben. Ja. Aber trotzdem, es ist ein schwieriger Film, man muss es halt auch sagen. Mhm. Den kann man nicht einfach irgendwie, ja, hier, gucken dir mal an und fühl dich gut.
Das ja, deshalb nicht. Kann man den auch nicht 15.000 Mal gucken, wie du es mir gerade vorgeworfen hast.
Aber du hast schon ein paar
Mal. Ich habe ihn sehr oft geguckt, ja. Ich kann gar nicht mehr über den Film reden, weil ich sonst anfangen muss zu weinen, weil er so wunderschön ist. Aber hey, wir können ja gerne mal wieder Cross-Promo machen. Irgendwo auf dem KinoPlus-Kanal gibt es noch das Arthouse-Special.
Stimmt.
Und da habe ich ganz, ganz ausführlich über den gesprochen. Genau. Da kann man gerne mal wieder reingucken.
Ein toller Film. Ja. Und falls ihr euch wundert, liebe Freunde, ich habe hier unten wir lassen jetzt unten gerne mal so einen kleinen Ticker mitlaufen. Da sind noch ein paar andere Zusatztipps, für die halt einfach die Zeit dann manchmal nicht reicht. Oder man muss ja auch nicht mehr über alles quatschen. Mhm. Beziehungsweise ich versuche irgendwo eine Mischung zu finden und manches landet halt eben unten im Ticker, aber soll halt eben auch nicht unerwähnt bleiben. Mhm. Genau dafür ist es gedacht. Unerwähnt bleiben soll dann auch nicht, was haben wir noch? Ja, The Rental. Am 10.5. Am 10.5. gibt es eine Free-TV-Premiere im ZDF. Da läuft nämlich das Regiedebüt von Dave Franco, dem Bruder von James Franco. Mhm. The Rental. Und hier geht es um zwei Paare, die halt in ein Strandhaus fahren. Ja, um dort ein schönes Wochenende, ein bisschen Urlaub zu verbringen. Und es erschwert sich schon dadurch, dass der Vermieter von diesem Strandhaus wohl leicht rassistisch ist. Mhm. Und das wirft schon so ein bisschen Feuer in, sag ich mal, in das Beziehungsgeflecht, aber es kristallisiert sich dann raus, dass in dieser Beziehung doch alles nicht so ist, wie es scheint. Mhm. Und ein Fehltritt, ja, feuert die Situation noch mal zusätzlich an. Bis dann plötzlich festgestellt wird, ey, hier in dieser Dusche, in dem Duschkopf, da ist eine Kamera drin. Mhm. Und mehr möchten wir nicht erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe vorher nichts über den Film gewusst. Ich hätte schon nicht verraten, dass sie eine Kamera finden. Aber eigentlich ist das gar kein Twist. Also ist jetzt nicht so, dass, also, aber mich hat das schon tatsächlich sehr überrascht. Und ich habe so ein bisschen bei dem Film das Gefühl, Dave Franco wollte auf der einen Seite einen klassischen Slasher, Horror-Slasher inszenieren und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen das Ganze auf links drehen und konnte sich deshalb leider nicht so ganz entscheiden, welchen Weg er jetzt verfolgt. Aber allein für die letzten 5 Minuten sollte man sich den geben. Also die letzten 5 Minuten finde ich hammermäßig.
Und es ist natürlich auch schon mal eine schöne Angelegenheit, den Film jetzt umsonst, ohne Werbung, im Fernsehen, noch vor der DVD und Blu-ray
Premiere. Genau, eine Woche Premiere vorher oder so, ja.
Zu sehen oder zu erleben. Also deswegen habe ich den jetzt einfach mal mit reingenommen. Und er ist nicht der größte Film möglich. Also ich will auch jetzt nicht irgendwie groß Werbung oder Lobhudeleien für diesen Film loslassen. Er macht ein paar Sachen ganz gut. Er baut Stimmung eigentlich ganz gut auf. Mhm. Er hat auch vor allem vor, so dieses Beziehungsdrama auch erstmal auszuspielen. Mhm. Und wirkt aber dann halt deswegen meines Empfindens nach am Ende zu überhastet.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, und zu wenig durchdacht oder ausgeschmückt so. Und das ist halt das, was dem Film meiner Ansicht nach so ein bisschen das Kreuz bricht.
Aber immerhin, dadurch weiß man im Mittelteil eine kurze Zeit überhaupt gar nicht, was das jetzt wird.
Genau.
Also der baut halt viel, der legt halt viele Fährten und man ist einfach gespannt, welche er am Ende zu Ende verfolgt. Cool. Und er hat natürlich Alison Brie. Die kann man sich nicht oft genug.
Ja, oder Dan Stevens.
Ja.
Den mag ich auch.
Ja.
Dan Stevens, ja komm, Dan Stevens.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja. Gut, so, jetzt haben wir noch so viel übrig. Dann nächste Woche startet noch der neue Film von Alexandre Aja. Er heißt Oxygen auf Netflix. Da geht es um eine junge Frau, die erwacht ohne Erinnerungen an Vergangenes oder erstmal ohne Erinnerungen in einer Kapsel, in der jede Menge digitale Anzeigen und sonst irgendwas ist. Und plötzlich ist da auch so ein Interface, wo sich eine KI namens Milo meldet, die halt so das medizinische Überwachungsprogramm ihrer Kapsel ist. Und jetzt muss ich halt rausfinden, wer bin ich, wo bin ich und vor allem, wie komme ich hier wieder raus, weil der Sauerstoff wird knapp.
Genau.
Da der Film doch sehr auf gewisse Geheimhaltungen hinarbeitet, möchte ich dazu eigentlich nicht viel mehr sagen, als dass er schick inszeniert ist. Er ist eine One-Woman-Show von Melanie Laurent, die kennt man aus Inglourious Basterds. Und ich respektiere die Chuzpe oder den Mut, diesen Film halt zu 85% nur in dieser Kapsel stattfinden zu lassen.
Ohne, dass es eintönig wird.
Ohne, dass es eintönig wird,
ja. Das muss man
schon
sagen, ja.
Erinnert natürlich ganz klar an Ryan Reynolds in Buried. Mhm. Ja, nur der hat ein Handy und Feuerzeug. Die hat hier halt wirklich die Wunderwerke der Technik zur Verfügung.
Die aber nicht so viel bringen.
Die so viel bringen, ja. Ja, ich mag, wie gesagt, die Eier, die der Film hat, um das so durchzuziehen. Über das, was er ausspielt und erzählt, kann man streiten.
Ja.
Ja? Deswegen vorsichtige Schauempfehlung, wenn man auf so Kammerspiele steht, glaube ich.
Halt am besten vorher nichts drüber legen.
Genau. So. Oh, jetzt müssen wir uns beilen. Ha? 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 Was machen wir noch? Wir können ja nicht eigentlich anders, als nochmal darauf hinzuweisen, dass. Oder Feline, hast du noch irgendwas vermisst? Was?
Nee, 500 Days of Summer wurde genannt, das ist alles okay.
Gut. Jetzt. Dann bleibt uns nur noch ganz schnell zu sagen: The Mitchells gegen die Maschinen. Diesen Film solltet ihr euch anschauen. Antje und ich haben ja schon an anderer Stelle über diesen Film auch geschwärmt und berichtet. Aber wenn ihr nichts vorhabt am Wochenende, ihr braucht ein bisschen gute Laune, ihr könnt mit der ein oder anderen Formel aus Animationsfilmen zurechtkommen und leben, dann ist es ein wundervoll animierter, aber eben auch richtig schön witzig und herzlich erzählter Animationsfilm. Ja.
Es reicht eigentlich zu sagen, dass dahinter die Macher stecken von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Lego-Movie, der letzte Spider-Man, und inszeniert ist er von den Leuten von Willkommen in Gravity Falls. Okay. Und genau das, mehr muss man nicht wissen. Nee. Wenn man das hört, weiß man, was einen erwartet.
Ja, aber er sieht wirklich einfach, ach, der Bruder ist so geil. Entschuldigung, haben Sie Lust, mit mir über Dinosaurier zu reden? Nein? Okay.
Ja, sehr gut.
Sehr gut. Ach, weil das Ding ist, der beste Kumpel meines Sohnes, der hat einen kleinen Bruder. Und das ist dieser junge Mann. Wirklich, der ist so Dino fixiert und abhängig und keine Ahnung. Also wirklich, seine Welt besteht nur aus Dinosauriern. Was Lego für meinen Sohn ist, ist für den halt Dinosaurier. Und der hat mich so krass an den erinnert. Ja, es geht um eine typische amerikanische, schräge Durchschnittsfamilie, die ja sich plötzlich in der Roboter-Apokalypse wiederfindet. Sie wollten eigentlich zum College der Tochter fahren, um die Tochter dort abzuliefern, die da halt jetzt ihr Studium in der Filmwissenschaft oder in der Filmtechnik antreten möchte. Und ja, währenddessen dreht eine KI durch und übernimmt die Kontrolle von Millionen Robotern, die eigentlich jetzt gerade in die Haushalte gehen sollten. Und es kommt halt zur Roboterkalypse. Und der ist berstend voll mit Ideen, guten Gags. Und aber auch animationstechnisch. Ich fand das so stark, weil du siehst, guckst immer wieder hin und entdeckst plötzlich irgendwas Neues. Ja. Zum Beispiel die Hose, die Jeanshose von ihr. Die ist nicht animiert, glaube ich, sondern die wirkte wie, also ich guck so hin und denk mir so, Moment, die wirkt doch nicht animiert. Die sieht aus wie so eine Stop-Motion-Hose. Ja, also vom Look her. Mhm. Ja. Und dann, weiß ich nicht, Figuren, die Outlines um die Augen haben, die 2D sind, also gezeichnet sind. Also solche, und ja, die Socken. Ja, die Socken von ihr haben das gleiche Muster wie unser Teppich. Also solche kleinen, feinen Details und dann tolle Gags.
Und hat halt Herz. Und total.
Und das auch. Also nur empfehlenswert, wenn ihr eine gute Zeit haben wollt. So, ich glaube, das war jetzt ein richtig dickes Programm. Es kann sich keiner beschweren, dass wir nicht irgendwie mit solchen Filmempfehlungen noch rausgehen. Oder habt ihr irgendwas vermisst? Ich
hatte noch gesehen, dass du in die Liste eingetragen hast, dass wir über Verrückt nach Steve reden. Müssen wir aber auch gar nicht.
Verrückt nach Steve.
Müssen wir wirklich nicht drüber reden.
Sollten wir meiner Ansicht noch mal irgendwann drüber reden?
Pure Begeisterung.
Ich habe den nämlich erst, ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, und es war so ein Fehler. Ich finde, das ist eine der unerträglichsten Komödien, die ich jemals gesehen habe.
Das finde ich erstaunlich, denn ich habe das Gleiche gehört, dass dieser Film so katastrophal ist. Und auch Sandra Bullock wurde ja damals für ihre Rolle, glaube ich, mit der Himbeere ausgezeichnet. Ja. Und
die sie immerhin selber abgeholt hat. Ja.
Und sollte so richtig schlecht sein. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte mir, naja, so viel mehr macht er jetzt auch nicht verkehrt als so viele andere Filme. So, ja. Aber das, ich habe es ja gerade eben schon wieder gemerkt, ich gucke eindeutig zu wenig romantische Komödien, glaube ich. Ich muss da noch mal ein bisschen nachholen, was vielleicht meinen Eindruck ein bisschen differenzierter macht. Ich fand den jetzt nicht so schlimm. Oh Gott. Okay, ich sehe, wir müssen noch mal, ich gucke mir den noch mal an.
Wir brauchen einfach dieses Rom-Com-Special, was wir ja hier an dieser Stelle schon oft irgendwie uns überlegt haben.
Das machen wir. Aber vorher nehmen wir erstmal ein anderes Special auf. Das machen wir morgen. Das seht ihr dann am nächsten Donnerstag.
Wollen wir sagen, worum es geht?
Nein.
Okay.
Das soll noch geheim bleiben. Seht ihr ja dann spätestens nächsten Donnerstag. So, dann danke ich dir ganz herzlich für ihn, dass du hier dabei warst. Danke, Antje. Und hoffe, wir sehen uns demnächst bei allen möglichen anderen Formaten hier auf dem kleinen, beschaulichen Kino-Plus-Kanal oder eben auf Rockbeans TV. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, schaut viele Filme und RBTV. Tschüss!
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.
Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.